Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und heute habe ich mal wieder eine wunderbare Gästin hier im Podcast. Super sympathisch. Wir haben uns gerade auch schon stundenlang unterhalten. War gar nicht so der Plan eigentlich, ne? Aber ja, wie das halt so ist, wenn man sich gut versteht. Und deswegen freue ich mich auch, dass es so gut und so kurzfristig geklappt hat. Viele Zufälle, die so zueinander gekommen sind, ne? Herzlich willkommen, Lena.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Dein erster Podcast, wie ich hier schon gehört habe.
Sehr wo aufregend.
Du natürlich sehr viel Erfahrung hast, grundsätzlich so mit Social Media und auch verschiedenen anderen Inhalten. Aber das kannst du am besten mal selber erzählen. Also erzähl einfach mal, wer bist du, außer Lena? was machst du? Woher kennt man dich? Also stell dich mal kurz einfach ein bisschen vor.
Also außer Lena bin ich noch Lenas Logik.
Ja.
auf der einen Seite bin ich Polizeibeamtin, habe Jura studiert und mich noch selbstständig gemacht. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch auf Social Media aktiv, also Instagram und TikTok, und erzähle da viel über mein Leben, viel über auch den Polizeiberuf und auch das Jurastudium, gebe da Tipps auch zum Thema Produktivität und nehme die Leute da einfach mal so mit durch meinen Alltag immer.
Super spannend. Also ich glaube, das dürfte vielen auch was sagen schon, die jetzt gerade auch schon so diese Einleitung gehört haben. Ich wollte jetzt nicht derjenige sein, der sagt so, boah, kannst du es einmal sagen? Kannst du es einmal bitte sagen?
Soll ich es einmal sagen?
Ja, sag's mal einmal.
Muss ich mich aber richtig einsprechen für.
Okay.
Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei Jura, bin selbstständig und habe noch einen Nebenjob, und ich nehme euch heute mit durch meinen Tag.
Das ist super geil. Und das habe ich schon so oft gehört und so vielen Leuten auch geschickt oder so geschickt bekommen. Ja, genau, also davon dürften dich wahrscheinlich die meisten kennen, von den TikTok-Videos
auch.
Oder Reels, auch auf Instagram oder sowas. Aber du machst das auch tatsächlich noch gar nicht so lange, ne?
Nee, jetzt, ich glaube, jetzt sind es 9 Monate.
Also in Relation zu dem, wie lange andere das machen oder auf Social Media schon zu Hause sind, bist du ja eigentlich noch quasi ganz frisch, ne? Genau, ein Social Media Küken.
Total.
Aber in der Zeit auch tatsächlich schon extrem groß geworden und gewachsen.
Ja.
Wie viel Follower hast du jetzt aktuell so auf verschiedenen Plattformen?
Ich glaube, plattformübergreifend sind es circa 150.000.
Ja, krass. Das ist schon eine Menge,
ja,
auf jeden Fall, ne? Hat sich da viel verändert so in deinem Leben in der Zeit dadurch, oder?
Total, total. Ich konnte mich beurlauben lassen von der Polizei. Also das heißt konnte, es war natürlich auch keine leichte Entscheidung, aber hatten wir schon ganz neue Freiheiten natürlich eröffnet. Und es ist ja auch ein ganz anderer Beruf, wenn man von der Polizei und vom Streifendienst kommt oder auch vom Jurastudium kommt, auf einmal in einem total kreativen Bereich zu arbeiten und sich jeden Tag neue Sachen auszudenken und auch ganz anders zu interagieren mit den Menschen.
Ja, klar.
Ist schon ein großer Unterschied.
Kann ich richtig gut nachvollziehen, so dieses kreative Outlet irgendwie. Das ist ja auch, gerade wenn man halt vielleicht so ein Faible dafür hat, dann ist das was, was man ja irgendwo sich suchen muss, weil bei der Polizei kann man jetzt selber nicht unbedingt sehr kreativ tätig werden. Oder zumindest nicht so, dass es jetzt noch im Rahmen des Legalen wäre, in den meisten Fällen. Deswegen ist es bei mir halt zum Beispiel sowas wie der Podcast oder was gewesen. Und bei dir dann wahrscheinlich auch sowas, ne? Aber es macht dir ja auch unglaublich viel Spaß wahrscheinlich. Sonst
absolut
hättest du dich jetzt nicht dafür entschieden, dann auch zum Beispiel dich beurlauben zu lassen, wie du gerade gesagt hast, bei der Polizei, ne?
Total, weil du kannst ja in alle möglichen Bereiche gehen. Du kannst auf der einen Seite Aufklärung zu bestimmten Themen machen, die dir persönlich vielleicht auch wichtig sind. Du kannst Leute unterhalten auf verschiedensten Ebenen. Du kannst Leuten Tipps geben, die dir vielleicht schon geholfen haben und damit den Menschen helfen.
Ja.
Oder auch ja auf einmal nicht nur 1 oder 2 Personen helfen, sondern dann gucken dieses Video auf einmal 4 Millionen Menschen und du hast gerade 4 Millionen Menschen irgendwie einen super coolen Tipp gegeben.
Ja, Hammer.
Das ist ein ganz anderes Gefühl nochmal. Ziemlich cool.
War das denn für dich schon immer klar, dass du zur Polizei gehen möchtest erstmal? Weil das war ja so das, womit das alles angefangen hat, nehme ich an. Und dann kam irgendwann ein Jurastudium und dann kam irgendwann jetzt auch noch Startup zum Beispiel dazu, beziehungsweise eben Social Media Content. Also wolltest du schon immer zur Polizei oder?
Ich habe damals ein Praktikum gemacht bei der Polizei, als ich 14 war und ich fand es mega cool. Habe dann aber erstmal Psychologie studiert. Da hat mich dann aber irgendwie alles nur interessiert, wenn es mit der Polizei zu tun hatte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, du musst dich mal bewerben. Hätte aber gar nicht gedacht, dass das klappt, weil man hört ja immer, oh, das ist so schwer und der Einstellungstest ist so schwer. Und ich war jetzt auch keine Sportmaus. Ich war eher so ein bisschen gemütlich unterwegs.
Im Gegensatz zu jetzt dann?
Im Gegensatz zu jetzt. Ja. Und habe mich dann aber einfach beworben, habe dann echt viel trainiert so in der Zeit davor und dann hat es auf einmal geklappt. Und war mega happy oder bin mega happy mit dem Beruf. Ja. Das war ein großes Glück.
Cool. Wie lange ist das jetzt her?
2017 habe ich angefangen bei der Polizei.
Das ist auch schon einige Zeit. Die Zeit vergeht schnell, ne?
Die Zeit vergeht sehr schnell.
Merke ich auch bei mir selber dann immer. Ist auch jetzt schon 10 Jahre her.
Ja. Denkt man gar nicht. Nee. Irgendwie die Ausbildung war doch noch gestern.
Ja, wirklich. Also so fühlte sich auch
hat man
an.
So viel auch erlebt, ja.
Ja, voll, genau. Das ist natürlich auch in dem Beruf irgendwie so immanent, dass das so mitschwingt, dass du einfach jeden Tag extrem viel erlebst und auch immer andere Eindrücke hast und einfach auch, glaube ich, sehr viel. Also, das sehe ich auch. Ich meine, jetzt bin ich mittlerweile nach 10 Jahren selber Ausbilder. Und ich sehe das bei meinen eigenen Studierenden, wie schnell die reifen und wie schnell die sich entwickeln vom ersten Mal, wo die bei uns sind, wo man denen wirklich wortwörtlich noch zeigen muss, wie man sich anzieht, wie man sich bei der Polizei anzieht zumindest, ne? Und dann innerhalb von 1-2 Jahren, wenn die wirklich mal selber auf der Straße waren und da die Praktika absolviert haben und sowas, dass sie dann wirklich ganz anders die Welt offensichtlich auch kennengelernt haben, viele Erfahrungen gemacht haben. Ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber die es dann halt gemacht haben und wo die gemerkt haben, okay, das ist was für mich, die lernen es dann auch lieben. Und das ist dann wirklich eine Berufung in dem Sinne. Ne? Ich glaube, den Beruf kann man auch nicht machen, habe ich auch schon oft mal gesagt, auch in einer anderen Folge. Wenn du das nicht als eine Leidenschaft oder als Berufung siehst, dann ist der Job zu krass in vielen Bereichen, als dass du den wahrscheinlich durchhalten könntest und noch machen kannst. Ne?
Hatte ich letztens im Gespräch gerade erst noch gesagt, ich würde den Beruf auch ohne Geld machen. Weil das ist einfach eine Sache, das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist kein Job, den man macht, eine Arbeit, die man erledigen muss, sondern es ist ja eine Arbeit, die man gerne erledigt, wo man gerne hinfährt, was man gerne macht und was so einen als Person ja auch ausmacht. Selbst jetzt in meiner Beurlaubung ist es ja so, dass man trotzdem irgendwie diese Gedanken hat, okay, was passiert denn jetzt gerade überhaupt in der Stadt so, was für Einsätze gab es da, wie entwickelt sich das Ganze und man ist ja nie, man hört nie auf damit, habe ich das Gefühl.
Man konsumiert irgendwie alles noch, das habe ich auch, wenn ich auf YouTube so Reactions aufnehme, da habe ich das auch schon mal gesagt, beziehungsweise da kamen auch Kommentare dann auf einmal drunter, also so, ey, ganz ehrlich, du hast doch schon genug in deinem Job damit zu tun, warum ziehst du dir den Scheiß jetzt auch noch privat rein? Und ich konnte nur da drunter schreiben so, ja, irgendwie hast du recht, aber ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Also ich komme nach Hause, ich gucke gerne Polizeidokus, ich gucke gerne Polizeiserien oder Filme, wo das drin ist. Und man denkt sich wirklich noch so, also eigentlich habe ich selber schon, keine Ahnung, 500 Nachtdienste oder 5000 Nachtdienste, keine Ahnung, ich kann es nicht zählen, durchgemacht. Und dann guckst du dir da aber einfach nur eine Begleitung von einem Nachtdienst an, denkst so, spannend, was die wohl heute erleben. Ja. Das Gleiche, was du auch schon etliche Male erlebt hast. Aber irgendwie ist es doch anders. Und man will sich's trotzdem angucken und so. Man ist interessiert, wie läuft das bei denen
ab? Genau, wie machen die das? Was machen die anders?
Genau.
Ne? Voll.
Auch wenn wir uns jetzt gerade schon vorher so ein bisschen unterhalten haben. Und du hast ja bei der Polizei in Bremen angefangen. Also was es da schon wieder für Unterschiede gibt. Aber wie viele Sachen auch trotzdem gleich sind, so rein vom sozialen Gefüge, von der Kultur in Anführungsstrichen, so Cop-Culture. Ja. Und eigentlich sind das ja alles unterschiedliche Polizeien in den Bundesländern, wie unterschiedliche Firmen, die das Gleiche machen, ne? Apple, Microsoft oder irgendwie sowas. Und trotzdem ist es sehr, sehr gleich und es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Ne?
Ist wie so ein blauer Faden, der sich einmal durch Deutschland zieht.
Genau. Ja,
total.
Eben, die Thin Blue Line quasi, die einmal so da durchführt.
Und irgendwo haben wir auch alle immer die gleichen Sachen. So, wenn ich dir jetzt eine Einsatzsituation erzähle, dann wirst du dir ja 100% damit relaten können, weil es immer irgendwie ja doch das Gleiche ist.
Genau. Etwas andere Begrifflichkeiten vielleicht für die einzelnen Sachen, aber trotzdem ist es doch irgendwie das Gleiche, was man da gemacht hat, die gleichen Gefühle, die da irgendwie hochgekommen sind, ne? Oder die gleichen Intentionen, die man hatte.
Die gleichen Ängste, die gleichen, Total spannend, ja.
Mega. Und du sagst ja, du hast das super gerne gemacht da. In welchen Bereichen hast du da so gearbeitet?
Ich habe angefangen nach der Ausbildung in der Bereitschaftspolizei. Weil
du hast auch ein Studium gemacht.
Genau, also, ich habe studiert.
Ich sage auch immer Ausbildung. Aber eigentlich ist es auch bei euch ein duales Studium, genau. Gehobener Dienst. Ne?
Genau, der Bachelor of Arts, Polizeivollzugsdienst ist es bei uns. Ich habe gehört, in manchen Bundesländern ist es sogar ein Bachelor of Laws, den man macht.
Irgendwie ist es ja auch rein logisch. Irgendwie, wenn man nur das Wort hört, ist es ja sinniger. Aber bei uns ist es auch ein Bachelor of Arts in NRW auf jeden Fall.
Genau, war bei uns auch so. Genau, das hatte ich gemeint. Ist ja wie so ein duales Studium irgendwo.
Genau, ja.
Halt mit vielen Praxisanteilen. Bei uns war tatsächlich nichts auf der Straße bis nach dem dritten Semester.
Ah, krass.
Da sind wir das erste Mal auf die Straße gekommen. Davor war alles auf dem Gelände. Da durften wir dann auf dem Streifenwagen mitfahren.
Habt ihr dann da auch die Theorie und das Training beides da auf dem Gelände eurer Polizeischule absolviert, oder?
Genau, wir haben verschiedene Standorte. Ich glaube, mittlerweile sind sogar drei. Also wir haben zwei Hochschulstandorte, wo wirklich nur Unterricht ist.
Okay.
Und dann haben wir nochmal einen Standort, wo dann alle Trainings sind, wo auch viel Sport gemacht wird, wo geschossen wird.
Sicherheitstraining, Eingriffstechniken, Festnahmetechniken oder
fahren
was?
Fahren wir, glaube ich, auch extern wohin.
Ah, okay.
Haben wir auch nicht mehr an so einem Gelände. Wir sind ja relativ klein.
Bei uns gibt es das dann mit integriert.
Das ist schon cool. Nee, das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht.
Aber das ist dann schon getrennt, die Theorie, also Hochschule, wo man dann erstmal die ersten Sachen lernt und dann trainiert man das dann hinterher wieder.
Genau, also an dem Standort gibt es tatsächlich auch Unterricht, aber eher praxisbezogenen Unterricht, wo dann wirklich Einsatztraining, also wo über die Einsätze so ein bisschen gesprochen wird oder über die Einsatztrainings. Das ist schon eher der praxisbezogenere Standort, ja.
Und dann bist du von da quasi nicht direkt in den Streifendienst?
Genau, bei uns war es so, oder ist es, meine ich, auch immer noch so, dass man zuerst in die Bereitschaftspolizei geht. Und da normalerweise, glaube ich, sollte man ein Jahr bleiben. Bei mir war es dann aufgrund von Personalmangel 3 Monate.
Ja.
Und dann bin ich aufs Revier gekommen, in Streifendienst. Da war ich dann, ich meine, erst mal 2 Jahre. Und dann bin ich für ein halbes Jahr ins Justizariat abgeordnet worden fürs Projekt Datenschutz. Habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt.
Spannend.
Und war tatsächlich relativ spannend. Hatte spannende Bereiche. Gerade mit dem Jurastudium. Das war halt eine coole Vereinbarung.
Das ist natürlich eine gute Verbindung.
Und danach ging es dann zurück in Streifendienst. Wollte ich auch unbedingt. Das war für mich im Büro so sitzen, so lange Zeit, 8 Stunden. Und auch das 9-to-5 war nichts für mich. Ich musste zurück in Schichtdienst. Ich hatte das Gefühl, ich habe gar keine Zeit mehr. Wenn du.
Das ist krass.
Das kennst
obwohl
du
man,
jetzt
ich kenne das total.
Also,
weil wir uns ja auch gerade noch mal drüber unterhalten haben, genau das angesprochen haben. Obwohl man eigentlich mit einem geregelten Ablauf genau weiß, an welchen Tagen arbeite ich, um welche Uhrzeit arbeite ich, hat man trotzdem das Gefühl, man hat viel weniger Zeit, weil gerade das bei der Polizei im Schichtdienst, und Schichtdienst wird ja oft verteufelt und ich kann auch nachvollziehen, warum, und wenn man älter wird und vielleicht auch dann soziale Verpflichtungen hat, Familie hat oder sowas, ist es natürlich schön zu wissen, ich bin jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt zu Hause, ich habe jedes Wochenende frei und so, aber man arbeitet deutlich weniger rein zeittechnisch und ist auch viel flexibler, wenn man halt Schichtdienst macht und auch mal sagen kann, jetzt habe ich mal einen Mittwoch frei oder sowas. Ne?
Ja.
Also deswegen finde ich das nicht nur negativ, sage ich auch immer allen. Und ich habe Schichtdienst immer sehr gerne gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Wahrscheinlich nicht für immer. Und ich möchte auch mit 60 nicht mehr Schichtdienst irgendwo auf der Straße in der Dortmunder Nordstadt machen müssen. Aber es ist trotzdem was, was nicht nur zu verteufeln ist, meiner Meinung nach.
Ich habe es auch geliebt. Ich habe es gerade noch letztens in einem Video gesagt, dass man tatsächlich mehr, oder das Gefühl hat, man hat mehr Freizeit, allein durch den Fakt, dass man zum Beispiel auf einem Mittwochmorgen ins Einkaufszentrum fahren kann.
Genau das, ja.
Als ich dann auf einmal in diesem 9-to-5 war und ich musste auf dem Samstag ins Einkaufszentrum, ich bin durchgedreht.
Ja, voll.
Es hat alles super lang gedauert, die Straßen waren voll, man stand überall ewig an der Schlange und es hat mega viel Zeit gekostet. Und normalerweise bin ich dann immer unter der Woche morgens einkaufen gegangen mit den ganzen Rentnern und dann hatte richtig viel Zeit.
Ja.
Das war, und dann noch das Studium, da hatte ich ja auch schon das Studium nebenbei, das war dann schon hart.
Wann hast du das angefangen?
Das Studium habe ich angefangen 2021, glaube ich. Ja.
Warum macht man sowas? Wenn man schon Polizei hat und da ja auch schon echt einiges an anstrengenden Tagen sicherlich hat und auch viel, was man erstmal verarbeiten muss und sowas, warum heizt man sich dann sowas noch auf? Ich glaube, das ist eine Frage, die du wahrscheinlich oft gestellt bekommst, ne? Aber ich kann es teilweise nachvollziehen. Ich frage das jetzt so blöd. Ich habe ja selber auch nebenbei dann noch den Master gemacht. Nicht komplett zu Ende studiert, aber ich habe zumindest nebenbei noch studiert ein paar Semester. Warum hast du dich dafür entschieden?
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht falsch ausdrücke. Der, also das war so die Zeit, ich habe ein Jahr in dem Beruf gearbeitet und es hat sich so ein bisschen eingespielt. Es war nicht mehr viel Neues an Einsätzen, so man hatte immer wieder die gleichen Einsätze, was nicht langweilig wurde, aber man hat nicht mehr viel gelernt. Natürlich, bei der Polizei hört das Lernen irgendwie nie auf, aber es war vom Grundkonzept her, wusste man irgendwann, so nehme ich das auf, so muss ich den Bericht schreiben, wenn die und die Situation ist, dann muss ich das machen. Und dieses Learning hat irgendwann aufgehört und ich brauchte einfach für meinen Kopf etwas Neues, was ich lernen kann. Und im Studium hat mir schon immer so dieser rechtliche Bereich mega viel Spaß gemacht und ich habe es richtig geliebt, auch für die Klausuren zu lernen und das war einfach voll meins. Das hat so richtig...
Weird.
Das ist echt richtig unsympathisch auch, aber das hat richtig meinen Kopf so beruhigt irgendwie. Das hat mir mega viel gegeben und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich das nebenbei und dann hatte ich ganz viele Informationen versucht mir einzuholen und habe auch bei der Polizei selbst im Fortbildungszentrum oder Fortbildungsabteilung nachgefragt und habe gefragt, bietet ihr irgendwie sowas an, dass man ein Studium nebenbei machen kann, weil ich hatte ja gar keine Ahnung. Und da wurde mir gesagt, nee, machen wir aktuell noch nicht. Das Einzige, was es gibt, ist für den höheren Dienst das Studium. Dafür war ich aber noch nicht lang genug bei der Polizei.
Was dann intern auch ablaufen würde, ne, und wo man immer noch ganz normal bei der Polizei wäre.
Genau, genau. Da hätte man dann ganz normal, wenn man ja noch bei der Polizei, würde natürlich nicht mehr ganz normal arbeiten, sondern wäre abgeordnet für 2 Jahre. Aber das war für mich halt damals noch keine Option. Und ich habe gesagt, dann mache ich es an einer Fernuni. Da kam dann die Fernuni Hagen, wurde mir vorgeschlagen, ich glaube bei Google oder so. Und da habe ich mich dann informiert. Das war,
glaube ich, eine der bekanntesten hier so in Deutschland, ne?
Genau.
Als Fernuni.
Und auch ja die einzig staatlich anerkannte Fernuniversität.
Ach so, echt? Mhm.
Oh, ist so die einzige.
Wusste ich auch nicht.
Ja. Habe ich, glaube ich, auch erst nach der Einschreibung
so, ja,
erfahren.
Okay, ja.
Aber dadurch halt auch sehr erschwinglich. Also wenn du sonst an der Online-Uni studierst, bezahlst du ja schnell mal deine 2000 Euro pro Semester. Ja. Und an der Fernuni ist es so, dass ich 300, 400 Euro bezahle, wie eine normale Studiengebühr und tatsächlich auch alles online machen kann. Also selbst viele Klausuren konnte ich online schreiben. Und die Fernuni, dadurch, dass sie staatlich anerkannt ist, kannst du dir das tatsächlich auch als Bildungsurlaub anrechnen lassen.
Hm. Habe ich auch gemacht damals
voll,
bei meinem Studium.
Auch voll die positive Sache irgendwie. Weil du konntest.
Die meisten wissen das auch gar nicht, dass sowas halt möglich ist oder dass sie darauf einen Anspruch überhaupt haben. Ne?
Total, ja. Und dann konntest du halt für die Prüfungsvorbereitung auf einmal dir eine Woche irgendwie frei nehmen. Dass man es halt nicht von seinem normalen Urlaub nehmen musste. Das kam natürlich auch sehr gut noch dazu.
Ja, ja klar. Wobei das natürlich auch anspruchsvoll ist, so ein Studium, ne? Gerade Jurastudium. Das heißt, man kann es auch gut gebrauchen in dem
Total.
Fall. Dann, das ist ja keine Freizeit in dem Sinne, wo man dann ein bisschen rumlungert oder sowas. Ne?
Genau. War schon so, dass man dann wirklich von morgens bis abends gelernt hat. Aber es hat mir halt auch Spaß gemacht, sonst hätte ich es auch nicht geschafft. Hätte ich jetzt, ich hatte ja vorher Psychologie studiert, was mir gar keinen Spaß gemacht hat und hätte ich das nebenbei jetzt angefangen, hätte ich es nicht durchgezogen. Das hätte ich nicht geschafft, das hätte ich auch nicht gepackt vom Aufwand her. Aber dadurch, dass ich was gefunden habe, was mir halt so viel Spaß gemacht hat oder wo ich auch gerne mich rangesetzt habe zum Lernen, wo ich gerne was drüber gelesen habe, wo ich mich gerne mit beschäftigt habe, dadurch war es überhaupt nur möglich. Weil man hat ja natürlich die Belastung in einem Vollzeitjob und ich hatte aber 2 Sachen, die mir halt mega viel Spaß gemacht haben. Einmal meinen Polizeijob, den ich geliebt habe, wo ich jeden Tag gerne hingegangen bin mit guter Laune. Und einmal das Jurastudium, was mir auch mega viel Spaß gemacht hat. Und dadurch war es halt für mich nie eine Belastung. Und alle Leute meinten dann zu mir, Lena, wie kannst du das machen? Das geht doch gar nicht. Und ich habe es gar nicht verstanden. Es hat beides mir so viel Spaß gemacht. Und es war nie eine Belastung, in keinster Weise. Es war wie, ich gehe nach Hause und jetzt mache ich mein Hobby.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. So wie oft ich das von irgendwelchen Kollegen gehört habe, auch vielleicht gar nicht so bösartig gemeint, aber eher so ein bisschen, warum bist du so bescheuert? Und du gehst nach 8-9 Stunden Polizeidienst, gehst nach Hause und dann beschäftigst du dich in dem Fall jetzt zum Beispiel für den Podcast oder auch hinterher für das Studium nochmal 3-4 Stunden wieder mit Polizei oder irgendwelchen polizeiinternen Thematiken. Du lernst Kriminalistik, du liest irgendwelche Kriminalistikbücher. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin und dann kann ich mal irgendwie
Fernsehen
so einen
gucken.
Schnulzenroman lesen oder ich kann Fernsehen gucken oder genau sowas, ein bisschen Netflix. Und ich war halt so, ja, aber mir gefällt dieses Gefühl von persönlicher Weiterentwicklung, dass ich halt neue Sachen lerne. Es hat mir generell Spaß gemacht, das dann auch für andere Leute so aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, wie jetzt zum Beispiel dann den Podcast an sich. Und ich hatte auch nie großartig Probleme damit. Und irgendwann hat es, also bei mir war es beim Studium so, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, jetzt kann ich da nicht mehr so viel weiterlernen, weil die Inhalte, die da dann halt noch weitergemacht worden sind, das war eher was Formelles, damit man dann hinter den Abschluss machen kann. Da wusste ich, zumindest in NRW, bringt mir dieser Abschluss, dieser Master nichts, dieser externe. Also nicht für die Polizei bringt er mir zumindest irgendwas. Und das bringt mir nichts, jetzt da noch weiter zu studieren. Also habe ich die Inhalte mitgenommen. Ja. Und den Rest habe ich dann im Selbststudium, wie jetzt, wenn ich mich auf eine Podcast-Folge vorbereitet habe, ist ja auch eine Art Selbststudium. Das hat sich nicht unterschieden von dem, was man im Studium gemacht hat für die Klausuren. Nur hier habe ich es halt für eine Podcast-Folge gemacht und mir die Sachen rausgesucht an Themen, die mir Spaß gemacht haben. Und so habe ich das bis jetzt halt fortgeführt irgendwie. Aber es ist nie eine Belastung, obwohl ich da etliche Stunden natürlich auch pro Woche reinstecke, alleine Sachen zu lesen oder sowas. Aber es fühlt sich nicht so an, ne?
Genau, was aber ja auch krass ist, dass du einfach das Studium so gemacht hast, ohne dann den Abschluss mitzunehmen. Ja. Also würden ja auch so viele sagen, ja, voll, voll spannend. Würden ja auch super viele sagen, wie kann man sowas machen? Jetzt hast du es doch schon so weit gemacht und so. Aber kann ich total nachvollziehen. Weil man, ja, wenn es einem einfach Spaß macht, ist es ja eine ganz andere, hast einen ganz anderen Hintergrund, warum man das macht.
Ja. Ja. Ist das denn für dich dann auch so gewesen oder ist es dir auch schon immer einfach gefallen, weil du auch sagtest, das hat dir total viel Spaß gemacht, auch zu lernen, das dann unter einen Hut zu bringen? Oder war das für dich sehr viel Arbeit erstmal? Also sehr viel Content ging ja auch darum, wie kann man das denn hinbekommen, wie kann man das strukturieren und vielleicht auch mal ein paar Lerntipps oder was gibt es vielleicht zusätzlich für Umstände im Leben, die einem das andere wieder ein bisschen vereinfachen, zum Beispiel irgendwie Sport zu machen oder einfach generell ein glückliches Leben zu führen, ausgefülltes Leben zu führen, sodass das halt das andere einem leichter fällt. War das schwer für dich immer so oder ist dir das auch immer leicht gefallen?
Nee, leicht gefallen auf keinen Fall immer. Weil es gibt immer diesen Moment, wo dann irgendwie die Geburtstagsfeier ist von irgendeinem Freund, aber auch die Klausur am nächsten Tag. Und dann wird es immer irgendwie so Überschneidungen geben, wo man dann sich für das eine oder das andere entscheiden muss. Aber ich denke, das hat man auch in allen anderen Bereichen. Und da muss man einfach für sich selbst seine Prioritäten klar machen und dann schauen, okay, was ist denn gerade die Priorität und warum ist das meine Priorität? Und dann kann man auch mit einem guten Gewissen das eine oder das andere absagen. Und ich denke, das ist ja nicht nur, ich habe das Gefühl, so wir als Gesellschaft machen immer so Kategorien. Irgendwie Fußball spielen ist ein Hobby, das macht Spaß und ein Jurastudium, das ist Arbeit und das macht keinen Spaß. Mhm. Und hätte ich jetzt aber an dem Tag, wo meine Freundin Geburtstag hat, am nächsten Tag ein Fußballspiel und hätte gesagt, deswegen gehe ich irgendwie früher nach Hause oder so, würden alle sagen, dass sie es voll nachvollziehen können. Wenn man jetzt aber diese sagt, ich habe eine Juraklausur, was ich nebenbei gemacht habe, ja, voll schade, das tut mir voll leid für dich, dass du jetzt deswegen gehen musst und voll doof und du musst dich ja voll blöd fühlen. Aber so war es ja gar nicht. Ich hatte da ja Bock drauf, ich habe mich da voll drauf gefreut, so wie andere sich auf ihr Fußballspiel gefreut hätten, was ja genauso legitim ist. Also das eine ist ja nicht besser als das andere. Mhm. Es ist ja beides eine legitime Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da muss man sich dann einfach klar machen, okay, wo ist gerade meine Priorität? Und wenn man da dann aber dieses Gefühl hat, oh je, jetzt muss ich dieses Studium machen, jetzt muss ich zu dieser Klausur gehen. So würde man ja auch mit keinem Hobby irgendwie umgehen. Ich finde, dann wird es problematisch. Ab dem Zeitpunkt muss man dann gucken, ob das überhaupt noch das ist, was man machen möchte.
Ja.
Weil wenn ich mit Magenschmerzen zu einem Fußballspiel fahre von meinem Verein, dann habe ich ja, also dann muss ich mir ein anderes Hobby suchen, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Und dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht durchziehen können.
Mhm. Ja. Krass. Wann hast du dich dann entschieden, Social Media Content auch zu machen oder auch zum Beispiel daraus so ein bisschen Social Media Content zu machen? Hast du dir schon gedacht so, oh, das ist quasi als langfristiges Ziel, das ist das, was gut funktionieren könnte oder das könnte andere Leute interessieren oder war das einfach so, oh, ich probiere es mal aus oder sowas? Wie ist das dann noch zusätzlich dazu gekommen? Weil das ist ja jetzt in Anführungsstrichen vor dem, was du gerade gesagt hast, aber ja nochmal eine zusätzliche Belastung, auch zeitlich irgendwie zu den ganzen anderen Sachen, ne?
War total ungeplant. Komplett ungeplant. Ich hatte so ein bisschen immer gemodelt nebenbei und hatte so ein paar Erfahrungen mit Kamera und Videos machen. Mhm. Und es hat mir schon immer Spaß gemacht. Mir ist auch immer Spaß gemacht zu reden und Spaß gemacht, vor der Kamera zu reden. und dann meinte irgendwann ein Freund von mir, du machst so viele Sachen in deinem Leben, warum fängst du nicht an mit Social Media? Warum erzählst du das nicht mal auf Social Media? Und ich dachte, wer soll sich denn dafür interessieren? Das ist ja jetzt nichts Krasses, was ich mache. Und er meinte, du musst halt deine Videos anfangen mit irgendwas, was dich einzigartig macht. Und ich habe überlegt, was macht mich denn einzigartig? Also irgendwie mache ich halt mehr Sachen als andere. Aber ich habe jetzt nie gedacht, dass es irgendwie krass wäre oder so. Und habe dann halt meine Hook angefangen, über die wir am Anfang gesprochen hatten. Und habe da einfach aufgezählt, was ich so mache. Und habe das Video hochgeladen und es ist komplett viral gegangen. Und irgendwann habe ich in die Kommentare geguckt und es war halt so gespalten zwischen mega cool, das motiviert mich total und total blöd, das geht doch gar nicht, du lügst. Und das war ein ganz ganz krasser Moment irgendwie, wo ich dann gemerkt habe, okay, für ganz viele Leute scheint das sehr krass zu sein, was du hier gerade machst.
Ein heftiger Trigger auch irgendwie, ne?
Auch ein Trigger, ja, aber da muss man sich ja auch fragen, wo kommt das her? Das kommt wahrscheinlich ja daher, dass es für sie super weit weg ist von ihrer Realität, was ja auch okay ist, aber vielleicht kann man da ja auch nochmal einsteigen und den Leuten helfen und so ein paar Tipps mitgeben. Und dadurch hat sich dann ja auch der Content geswitcht von, ich zeige euch irgendwie, wie ich meinen Tag strukturiere, zu, so kannst du das auch schaffen und das sind die Tipps, mit denen ich arbeite und so kannst du vielleicht schneller lernen und so kannst du deinen Alltag besser und effektiver gestalten. Und das kam ja auch super gut an, das wurde ja mega gut angenommen auch.
Auf jeden Fall, klar. Sonst hättest du jetzt auch nicht so viele Follower, ne, in der kurzen Zeit in Relation auf jeden Fall gesehen. Und was hat es dann noch mit dem Start-up auf sich, was du ja dann auch immer noch mit dazu nennst?
Genau, das hat sich auch ergeben. Also ich war schon immer sehr interessiert an Gründungen von Unternehmen, habe mich da auch schon ein, zwei Mal ausprobiert, was aber nicht so gut geklappt hatte. Und jetzt hatte ich nochmal eine neue Idee mit einem Partner zusammen und kann da noch gar nicht so viel drüber sagen. Aber das wird, ich denke mal, Ende des Jahres sind wir so weit, dass wir da spruchreif sind. Aber aktuell sind wir noch gut im Aufbau und wachsen gerade noch oder versuchen zu wachsen. Und ja, bald mehr.
Oder ja auch viel unterwegs warst so, ne? Genau. Also auf der ganzen Welt eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen Weltreise, weil es war ja auch schon, es waren ja auch Termine so ein bisschen irgendwie, ne?
Die du machen musstest. War eine Mischung, ja. Ja, aber und es war auch nicht die ganze Welt. Wir sind irgendwann einfach wieder zurückgeflogen. Ja. Wir sind nicht ganz rumgekommen.
Okay, ja. Aber trotzdem spannend, weil du es ja auch immer noch mit erwähnst so, aber man halt nicht richtig rausfinden kann, wenn man die Videos guckt, was es genau damit auf sich hat. Ne?
Ja, das hat leider aktuell noch strategische Gründe. Aber das kommt. Und es ist natürlich auch total schade, weil man es gerne auch irgendwie den Prozess so begleiten wollen würde. Aber es ist aktuell noch so, dass wir da auch Rücksprache gehalten haben mit so ein paar Experten und da einfach noch die Gefahr zu groß wäre und wir da so ein bisschen uns zurückhalten.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Dann wird uns ja noch einiges erwarten.
Ich hoffe.
Wenn wir nachher nochmal zu dem Thema kommen, was noch so deine Ziele sind vielleicht oder zukünftige Projekte. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wann hast du denn für dich entschieden, dass du jetzt erstmal die Polizei auf Eis legen möchtest, beziehungsweise dich beurlauben lassen möchtest bei der Polizei? Das war ja auch ursprünglich ein Jahr erstmal angedacht und jetzt hast du vor kurzem sogar nochmal eröffnet auf Social Media, dass du die Beurlaubung tatsächlich ein bisschen länger fortsetzen möchtest. Also wann hast du dich entschieden für diese Beurlaubung und warum?
Eigentlich schon zu Beginn des Jurastudiums hatte ich mich entschieden, dass wenn ich in die Phase komme, dass ich mich auf mein Staatsexamen vorbereite, dass ich mir da frei nehmen möchte, also dass ich da unbezahlten Urlaub nehmen möchte. Das stand eigentlich schon die ganze Zeit für mich fest. Dann war dieser Zeitpunkt irgendwann gekommen, dass ich gesagt habe, jetzt geht's so ein bisschen in die heiße Phase im Studium, jetzt möchtest du da den Fokus noch mal ein bisschen mehr drauflegen. Und das war aber auch die Phase, wo dann auf einmal Social Media halt so groß geworden ist, dass ich dann gesagt habe, okay, es macht auf jeden Fall Sinn, sich jetzt beurlauben zu lassen und da nochmal weiter zu gucken, in welche Richtung das Ganze geht und da auch nochmal den Fokus drauf zu legen. Weil Polizei am Ende, natürlich ist es meine Leidenschaft und es ist auch der Beruf, den ich einfach liebe, aber es läuft auch nicht weg. Also ich habe immer noch die Möglichkeit zurückzugehen, wo ich auch sehr, sehr glücklich drüber bin, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich nicht gekündigt habe, sondern dass es diese Option überhaupt gibt, sich beurlauben zu lassen unbezahlt und dass ich in dieser Zeit jetzt gerade einfach mal so erkunden kann, was macht mir noch Spaß und in welche Richtung kann ich noch gehen. Und das war einfach so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, es macht Sinn, sich gerade beurlauben zu lassen und jetzt gibt es gerade noch so viele Projekte, die ich mache oder ich bin so zufrieden auch gerade mit dem, was ich mache, auch wenn ich die Polizei mega vermisse und ich träume auch oft noch bei der Polizei und wache dann auf und denke so, ah, schade, war nur ein Traum, aber sind gerade so viele tolle Projekte und so eine kreative Auslebung auch, die ich da machen kann, das ist für mich gar keinen Sinn gemacht hätte, jetzt in diesem Moment wieder zurückzukommen. Was aber nicht heißt, dass ich gar nicht wieder zurückkomme. Also ich möchte auf jeden Fall, irgendwann möchte ich wieder auf dem Streifenwagen sitzen.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Möchtest du denn überhaupt noch zurück, wenn alles andere so gut funktioniert?
Doch, das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Also ich habe auch immer gesagt, ich würde auch mit zwei Staatsexamen mich zurück auf den Streifenwagen setzen. das ist für mich einfach eine Leidenschaft. Das ist einfach ein Beruf, den ich liebe. Und da wird es mich irgendwann auf jeden Fall wieder zurück hinziehen.
Man wird ja auch nicht dümmer dadurch, ne? Im Gegenteil. Gerade so ein Jurastudium, das ist ja auch sehr hilfreich für alle Dinge, die man bei der Polizei sowieso machen muss, ne? Oder machen musste auch schon bei dir. Und ich glaube, das, womit viele auch immer so ein bisschen mehr Probleme haben, das ganze Rechtliche so, weil das ein bisschen abstrakt ist für viele und nicht so praktisch anwendbar ist, direkt in der Situation oft, auch wenn man natürlich viel Hintergrundwissen haben muss, weil man sonst gar nicht weiß, was man darf und was man nicht darf als Polizeibeamter, gerade als Polizeibeamter, Polizeibeamtin. Aber wie hast du die Zeit bei der Polizei denn so für dich wahrgenommen? Also war das genauso immer, wie du dir das alles vorgestellt hast? Oder waren da auch so ein paar Sachen, wo du hinterher gedacht hast, boah, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ist? Oder vielleicht auch irgendwelche Probleme, die sich so ergeben haben? Ist ja, sag mal, Bremen ist mir jetzt nicht so krass bekannt als Stadt irgendwie, aber da wird sicherlich auch den ein oder anderen Problembezirk geben. Und du hast auch in einem Bereich gearbeitet, sagtest du vorhin schon einmal im Privatgespräch, der jetzt sozial ein bisschen schwächer gestellt war, kann man das, glaube ich, nennen, ne?
Absolut. Also ich glaube, die ersten Momente hatte ich da in der Ausbildung oder im Studium, was komplett anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich dachte schon, dass es sportlich anstrengend wird, aber es war doch noch mal viel, viel anstrengender, als ich gedacht hatte. Das war so eine Sache, die ich erst noch lernen musste oder die ich dann da gelernt habe und wo ich mich auch erschrocken habe und dachte, oh Gott, was hast du denn jetzt dir da eingebrockt?
Auch so die Prüfungen und sowas oder das Auswahlverfahren?
Das Auswahlverfahren war total okay. Das war für mich tatsächlich relativ einfach, aber dann im Studium die Menge an Sport, die wir gemacht haben, das war mit teilweise 17 Kilometer marschieren und
mit
Autoreifen hochhalten und das waren so Sachen, die waren für mich doch sehr heftig. Gerade, weil ich hatte dir schon gesagt.
Glaube ich, für jeden aber auch heftig.
Ich glaube auch. Ja. Ich denke auch. Gut, aber wir hatten auch eine Gruppe, die sehr motiviert war im Sport. Also wir hatten sehr viele, die das total toll fanden und die das total als Challenge gesehen haben und die da total drin aufgegangen sind. Und da habe ich mich dann am Anfang immer total fehl am Platz gefühlt, weil ich dachte, mir macht das gar keinen Spaß. Ist der Beruf überhaupt was für mich, wenn ich gar keine Lust auf diese ganzen Sachen habe, die wir hier gerade machen? Und alle anderen sind super gerne laufen gegangen und so. Und ich war immer so, es macht mir gar keinen Spaß. Und ich habe immer die Minuten gezählt. Und im Nachhinein lernt man natürlich, es hat gar nichts mit dem Beruf an sich zu tun. Natürlich muss man sportlich fit sein, aber der Beruf an sich ist ja so viel mehr als sportliche oder körperliche Fitness. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals dann nicht abgebrochen habe, nur weil dieser sportliche Teil nichts für mich war. Aber das waren Momente, wo ich dann wirklich auch mal so überlegt habe, ist das überhaupt das Richtige für dich? Mhm. Im Einsatzgeschehen selber oder auch im Polizeiberuf hatte ich jetzt, als ich mich beurlauben lassen habe, ein krasses Learning. Ich dachte immer, dass mich viele Sachen gar nicht so mitnehmen. Also gerade Leichen und Tod, dass das so Sachen sind, die mich gar nicht so berühren oder die mich gar nicht so beschäftigen. Und tatsächlich, als ich mich beurlauben lassen habe, so 2-3 Monate später fing das an, dass ich immer, bevor ich eingeschlafen bin, die Gesichter von den Leichen, die ich im Dienst hatte, gesehen habe.
Krass.
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann.
Ja, na klar.
auf TikTok wäre ich gesperrt worden dafür.
Echt?
Ja, ja.
Gott. Aber wir sind ja Gott sei Dank nicht auf TikTok hier. Diesen Schnipsel werde ich nicht auf TikTok veröffentlichen.
Dann. Besser nicht. Doch, da habe ich immer dann die Gesichter gesehen von den Leichen, die ich im Dienst hatte.
Ja.
Aber auch gar nicht unheimlich. Also es war gar nicht so, dass ich dann Angst davor hatte, sondern die waren einfach nur da. Hm. Und ich habe das so akzeptiert, bin dann eingeschlafen, habe da teilweise auch noch von geträumt. Aber es war voll okay. Es war jetzt nie so, dass ich Angst davor hatte. Aber da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, das macht ja doch was mit dir. Weil man ist so im Dienst. Das ist
einfach irgendeine Wirkung auf jeden Fall.
Genau, man ist ja so im Dienst und du wirst es bestimmt auch kennen. Dann hat man irgendwie einen krassen Einsatz, man kommt zurück an die Wache, es wird gefragt, ey, ist alles okay bei dir? Und ich war meistens so, ja, war natürlich jetzt ein blöder Einsatz und werde ich bestimmt auch nochmal mit irgendjemandem drüber reden wollen, aber ist jetzt gerade voll okay für mich. Und dann kommt der nächste Einsatz und dann hat man es irgendwie aber auch schon wieder vergessen. Und so geht's ja eigentlich die ganze Zeit. Zumindest war es bei mir so.
Das kann ich ganz genauso bestätigen, ja.
Ein Einsatz nach dem anderen und irgendwie ist man dann die ganze Zeit unter Strom und man nimmt sich gar nicht selber so die Zeit, das so krass zu reflektieren. Und das war so ein Moment, wo ich dann dachte, okay, heftig, es hat doch irgendwie dich ein bisschen mitgenommen zumindest, ja.
Hm. Kenne ich tatsächlich auch. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast erzählt. Bei meiner ersten richtig krassen Leiche, also die auch wirklich für ein paar Wochen bei sehr hohen Sommertemperaturen, so wie wir sie aktuell haben, also heute hatten wir auch zum Beispiel 30 Grad ja hier, dann in so einer Garage in einem Auto saß. Und ich bin als erster da reingekrochen und in dem Moment dachte ich mir eigentlich nur so, boah, ist schon heftig, habe ich noch nie erlebt, aber irgendwie auch interessant. Und ich wollte auch mal nah ran, ich wollte mal gucken, klar, wie sieht das denn aus, wenn eine Leiche so krasse Verwesungszeichen schon hat. Und ja, war alles irgendwie spannend für mich in dem Moment. Und ich habe das, also danach sind wir auf die Wache gefahren und haben Nudeln gegessen. Also so ganz normal. Die haben nicht mehr so richtig gut geschmeckt, weil irgendwie hat dann 2 Tage lang alles so geschmeckt, wie die Verwesung gerochen hat. Also wenn man einmal diesen Verwesungsgeruch den in der Nase nicht, hatte, ja, den vergisst du auch nicht mehr.
Und der bleibt auch in den Kleidungen.
Genau, der bleibt, also als wir auf die Wache gekommen sind, dann kam schon von hinten aus der Ecke irgendwie der Kollege und sagt so, ach, ihr wart bei der Leiche. Und dann musst du so, ja, genau, also das hat man gar nicht mehr selber so krass gerochen, weil alles in der Nase danach gerochen hat. Wie gesagt, 2 Tage nach jeder intensive Geruch hat nach Verwesung gerochen irgendwie. Und das ist noch nicht mal so ein mega ekliger Geruch, sondern so ein einfach sehr intensiver Geruch.
Total,
so,
jetzt, wenn du jetzt gerade drüber redest, genau, kommt er bei mir gerade hoch.
Ich habe ihn auch gerade wieder in der Nase, wenn man einfach so da sich
mega
daran
zurückerinnert. Mega spannend, ja, voll.
Und ich habe in der Nacht auf jeden Fall, das weiß ich noch, und das fand ich damals auch total interessant, weil mir das da auch das erste Mal so richtig aufgegangen ist, was es mit mir macht. Und das meine ich auch gar nicht positiv oder negativ, sondern nur, was es für eine Wirkung auf mich hat oder dass es eine Wirkung auf mich hat. Ich habe den gesamten Einsatz, genauso wie der war, nochmal nachgeträumt.
Krass.
Nachts. Also wirklich, dass ich von Anfang bis Ende, wie das passiert ist, was wir gemacht haben. Und da hast du ja richtig gemerkt, wie das Gehirn jetzt gerade, wie der Kopf das einfach nur verarbeitet hat.
Voll.
Nachts. Ne? Hat das alles mitgenommen, die Eindrücke, war vielleicht ein bisschen too much am Tag, um das direkt zu verarbeiten. Also hat er die Nacht genutzt, um das alles nochmal durchzugehen, zu verarbeiten. Und danach habe ich auch nicht mehr so drüber nachgedacht oder was. Aber offensichtlich hat es mich ja mehr beschäftigt, als ich eigentlich gedacht hätte, dass es mich beschäftigt.
Mega.
Und das ist total
spannend.
Interessant.
Also auch spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe tatsächlich genau letzte Nacht, also wirklich letzte Nacht, habe ich von einem Einsatz geträumt. Meine Beurlaubung ist jetzt ja schon, ich glaube, ja, auch so 9 Monate her. Und ich hatte, es ist bestimmt ein Jahr her, dieser Einsatz. Da hatten wir auch einen Fahrradunfall, der sehr, sehr schlimm war, wo der Mensch tatsächlich komplett zerteilt wurde. Und diesen Fahrradunfall oder diesen Fahrrad-gegen-Auto-Unfall habe ich tatsächlich letzte Nacht nochmal geträumt. Und ich war am Einsatzort und habe diese Person nochmal gesehen.
Ja.
Ein Jahr später. Total krass.
Ja, wo du einfach dachtest, okay, das habe ich schon ganz vergessen, ne? Diese Erinnerungen sind gar nicht mehr da. Es passiert mir aber tatsächlich häufiger, dass ich wirklich dann mich an Sachen erinnere von vor 5 Jahren oder sowas. Und die habe ich nicht einmal gehabt dazwischen, die Erinnerung. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass wir jede Erinnerung irgendwie noch so in uns tragen. Das klingt jetzt so total pathetisch und irgendwie philosophisch und spirituell. Aber dass wir irgendwie alle Erinnerungen irgendwie speichern offensichtlich. Weil sonst kann man sich ja nicht plötzlich an eine Sache von vor 10 Jahren erinnern, an die man sich nicht einmal dazwischen erinnert hat. Aber wir haben halt nicht immer Zugriff auf alles. Und
total,
dann gibt es halt spezielle Triggerpunkte. Oder also oft ist es ja, das ist ja auch nachweislich sehr stark, so Gerüche zum Beispiel. Wenn du irgendwas mit Emotionalität generell verbindest, Gerüche, irgendwelche bestimmten Sinne, irgendwelche bestimmten Geräusche, die du gehört hast. Und genau das bringt dich wieder dahin zurück. Super spannend. Also wenn wir wieder in den Bereich Psychologie halt.
Habe ich tatsächlich im Studium damals gelernt, das Gehirn vergisst nicht. Das ist noch so eine Sache, die ich behalten habe aus dem Studium. Das Gehirn
vergisst
nicht.
Man sagt ja immer so, Elefanten vergessen nie, aber nein, das ist auch bei Menschen halt genauso. Es ist halt nur die Frage, ob man es so abrufen kann oder ob man es nicht abrufen kann. Manche können das vielleicht besser, man kann das auch trainieren natürlich. Aber habe ich letztens noch drüber gesprochen, auch in einem Unterricht, wo wir zum Thema Vernehmung was gemacht haben und dann eben auch Vernehmungspsychologie, aber auch Wahrnehmung. Ist ja auch ein großer Teil davon, was nehmen Leute überhaupt wahr, weil nur was du wahrgenommen hast, kannst du natürlich auch irgendwie abrufen oder dich dran erinnern. Aber auf der anderen Seite auch, wie funktioniert denn Erinnerung überhaupt? Und solche Leute, die bestimmte Punkte in ihrem Leben hatten, die sie halt mit irgendwas Krassem verbinden. Und ich glaube, die meisten, die zumindest ein bisschen älter sind, da bin ich dann immer ein bisschen erschreckt und merke, wie alt ich wieder bin. Aber 11. September 2001, wo ich mich halt noch gut dran erinnern kann. Aber viele Studierende von mir, die halt ein bisschen jünger sind, sagten, da war ich ja noch lange nicht geboren.
Ach, krass.
Ich denke mir so, stimmt. Waren sie wirklich nicht? Komisch, weil das ist halt so ein Punkt in unserer Generation, wo sich alle dran erinnern und wo du dann auch direkt sagen kannst, wo warst du da, was hast du gemacht? Ich kann ganz genau sagen, ich war da, ich weiß, in welcher Straße ich war, in welchem Auto, nämlich im Auto von meinem Vater, der mich gerade zum Fußballtraining gefahren hat. Und dann hat man es das erste Mal im Radio gehört, danach bei Oma und Opa gewesen, dann noch diese Bilder von den beiden Türmen gesehen, wie die da geraucht haben, das Flugzeug reingeflogen ist, im Fernsehen und sowas. Ich kann das ganz genau sagen. Ich kann die Gefühle noch so fast abrufen, die ich damals hatte, als ich das gesehen habe. Das kann ich ja zu den meisten anderen Sachen nicht, man vergisst die sehr schnell, aber das ist so eingebrannt. oder Love Parade ist auch so ein gutes Beispiel damals. Voll. Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich davon erfahren habe. Und meine damalige Freundin, die auch auf der Love Parade war und ich dann versucht habe, die anzurufen. Dann war Handynetz halt und so diese Gefühle, die man da hatte. Und das, man hat sich Sorgen gemacht. Und das ist so krass, wie stark sich sowas einbrennen kann. Und dass man halt solche Sachen dann immer noch offensichtlich Jahre später auf eine Art und Weise verarbeitet. Total. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich was Gutes. Man muss es nur annehmen und halt sich dessen bewusst machen. Ne?
Voll, ja.
Hast du denn irgendwelche Sachen auch so mitgenommen, weil du es ja gerade angesprochen hast, aus dem Polizeialltag, die dich danach dann auch noch so ein bisschen negativer irgendwie beschäftigt haben oder so?
Tatsächlich negativ so gut wie gar nicht. Nee, negativ nicht, im Gegenteil. Also ich hatte eher so Momente, wo ich dann mit Leuten unterwegs war und die sich über irgendwas aufgeregt haben, irgendwas total Banales irgendwie. Die Pizza war nicht geschnitten und dann war das total schlimm für die. Und ich dachte immer nur so, ey.
Kollegen jetzt oder Kolleginnen oder
was? Nee, also Freunde, die nicht bei der Polizei sind. Und dann habe ich so überlegt, okay, ich finde es gar nicht schlimm. Und dann habe ich so überlegt, es gibt wirklich so viele schlimme Dinge, die ich gesehen habe oder die ich miterlebt habe oder wo ich so nah dran war, die wirklich schlimm sind, dass mich sowas gar nicht mehr aufregt. Oder auch im Straßenverkehr, wenn irgendjemand super langsam vor mir fährt, interessiert mich gar nicht. Wenn ich dann manchmal bei Freunden im Auto sitze und die regen sich total auf und ich denke mir nur so, ey, wir können so froh sein, dass wir sicher ankommen werden. Das ist, wenn man solche Unfälle gesehen hat, die dann passieren aufgrund solcher Drängeleien oder aufgrund dieser Ungeduld, hat man da, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis für. Also eher positive Sachen, die ich aus dem Polizeidienst mitgenommen habe in meine Zeit jetzt, als Negatives. Negatives fällt mir tatsächlich nichts ein.
Also, dass man so Sachen in Relation auf einmal setzen kann oder in Relation auch sieht und ganz neue Perspektiven irgendwie hat, ne, auch auf das Leben und auch wie andere Leute leben. Also,
total, ja.
Muss ich auch sagen, ich meine, ich hatte eine schöne Kindheit, danke Mama und Papa, ne? Also mir ging es wirklich immer gut, die haben gut auf mich aufgepasst. Ich hatte ein sehr behütetes Leben auch die ganze Zeit. Und wenn man dann auf einmal so in die Abgründe der Gesellschaft guckt, so hinter diesen dunklen Vorhang, der eigentlich die Gesellschaft grundsätzlich davor schützt, was ja gut ist, ne? Und einige haben halt diesen Einblick da rein, wie zum Beispiel wir als Polizeibeamte grundsätzlich, dann denkt man sich wirklich häufig so, boah, anderen Leuten geht es deutlich schlechter. Oder einfach nur, das kann ja auch noch so ein simpler Gedanke sein, sowas, boah, bin ich froh, dass ich nicht an der Stelle bin. Voll. Das reicht ja schon irgendwie. Ja. Dann weiß man die eigenen Erfahrungen vielleicht und das eigene Leben doch ein bisschen mehr zu schätzen.
Auch die Privilegien, die man hat.
Ja.
Weil es gibt ja, also auch in meinem Stadtteil, wo ich viel gearbeitet habe, war es so, dass du viele Jugendliche hattest, die halt eine ganz schwierige Perspektive ja auch jetzt schon haben, die irgendwie groß werden in einem Stadtteil, der einfach nicht einfach ist, wo du dann auch nur mit anderen Leuten zusammen bist, die es ja auch nicht einfach haben und dann kommt ihr halt auf blöde Ideen und dann baut man da irgendwie Scheiße und man kann es nachvollziehen irgendwo und man ist dann nochmal ganz anders dankbar dafür, dass man selber mit so guten Startbedingungen irgendwie ins Leben gestartet ist. Und kann das nochmal ganz, oder weiß das nochmal ganz anders zu schätzen, ja.
Glaube ich gerne. Also so war es bei mir definitiv auch. Und viel mehr Verständnis für gewisse Dinge zu haben. Haben, glaube ich, auch nicht alle. Mhm. Also sowas kann einen auch so ein bisschen, wenn man es jetzt ganz drastisch sagen möchte, so ein bisschen verrohen oder abstumpfen, wenn man viel mit sowas zu tun hat, glaube ich. Aber man muss sich das immer selbst so ein bisschen bewusst machen und dann eben auch ein gewisses Verständnis vielleicht dafür formen, finde ich immer sehr wichtig. Und eben über seinen eigenen Horizont mal hinausblicken. Und dann versteht man auch, dass viele Leute das natürlich einfach gar nicht freiwillig machen. Also cool. Ist genauso wie bei Drogenabhängigen. Die stehen auch nicht irgendwann auf und denken sich so, heute haue ich mir mal die Spritze in den Arm und lebe danach ein Scheißleben.
Total,
so,
ja.
Also warum auch, ist ja klar. Ja. Und wenn man das so von der Perspektive mal betrachtet und was das eigentlich für arme Schlucker sind, viele von denen, dann heißt das nicht immer, dass es eine Entschuldigung dafür ist, aber es ist zumindest eine Erklärung. Man kann da ganz anders drauf eingehen und auch mit den Personen umgehen. Und das kommt auch oft irgendwie zurück. Nicht bei allen natürlich. Viele sind auch gar nicht in der Lage, das so zu differenzieren, vielleicht kognitiv, also von diesem Klientel auch, nachdem sie auch vielleicht lange drogenabhängig waren zum Beispiel, wenn wir jetzt von den Personen reden, die halt süchtig sind. Aber viele, die merken, wenn man die halt mit einem ganz anderen Verständnis und mit einem ganz anderen Respekt behandelt irgendwie und geben das dann auch zurück. Zumindest ist das so meine persönliche Erfahrung immer gewesen.
Absolut. Wenn man mit Freundlichkeit in eine Einsatzsituation reingeht oder mit grundsätzlich einer nicht voreingenommen und respektvoll in eine Situation reingeht, wird einem das in 90% der Fälle zurückgegeben. Das ist auch so eine Sache, man geht ja schnell in eine Situation rein und ist angespannt oder ist irgendwie, hat ein bestimmtes Bild schon von der Situation, wie sie sich gleich darstellen wird. Und manchmal wirkt sich das ja auch darauf aus, wie man dann im Einsatzgeschehen agiert. Und wenn man sich davon aber frei machen kann und sagen kann, man geht da jetzt wirklich mal unvoreingenommen rein und geht einfach mit dem normalen Respekt rein. Und ja, dann, weißt du, was ich sagen will?
Ja, ich weiß 100%ig, was du sagen willst.
Irgendwie bin ich gerade abgeschweift. Nee,
ich weiß, was du sagen willst.
Ne, das kriegt man dann wieder zurück. Und das ist,
auf jeden Fall. Das ist halt dieses Unvoreingenommene. Ne?
Genau.
Grundsätzlich muss man sagen, also wenn man jetzt von dem Grundsinn des Wortes ausgeht, Vorurteile, dass man sich halt vorher schon ein Urteil bildet, ist im Jurabereich auch, ne, ist eigentlich schlecht, wenn man nicht halt alle Informationen hat zu etwas, einfach schon ein Urteil zu bilden, weil das ist auch nicht fair irgendwelchen Personen gegenüber. Klar. Aber natürlich aus Erfahrungen, die man schon gesammelt hat, auch in Einsatzsituationen, zu lernen und einfach dann als Konsequenz darauf aufmerksamer zu sein,
Voll. Aber
trotzdem nicht vorzuverurteilen. Ja. Ich glaube, das ist sehr schwierig, ist aber unglaublich wichtig, auch im Bereich der Polizei so, weil Vorverurteilung schnell dazu führt, dass man halt ungerecht vielleicht mit jemandem umgeht. Aber natürlich sollte man nicht jedes Mal total naiv irgendwie in den Einsatz gehen und sagen, ach ja, ich weiß ja nicht, wer das ist, also ist er erstmal nett oder sowas. Sondern man muss wissen, okay, manche Personen, die sind halt nicht nett. Ne? Ja. Und auch bei der Polizei hat man oft mit solchen Personen zu tun. Das heißt, da bin ich jetzt einfach aufmerksamer. Aber wenn sich dann hinterher herausstellt, dass die Person ja trotzdem total nett ist und mit mir gut umgeht, auch wenn sie jetzt gar nicht so aussah, in Anführungsstrichen, ist wieder ganz andere Geschichte. Ne? Wer sieht denn so aus, dass er böse ist oder nicht oder was? Ne? Aber man hat ja so ein gewisses Bauchgefühl, was man auch irgendwann entwickelt, so ein Gefahrenradar, wie wir das immer gerne nennen. Und dann weiß ich halt, okay, ich habe jetzt einfach ein anderes Aufmerksamkeitslevel oder ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder sowas, aber ich werde trotzdem mit der Person genauso respektvoll umgehen, wie ich es halt sonst
absolut.
Mache.
Absolut, absolut. Ich finde, das ist ja auch so eine Sache, dass man ja schnell in diese Routine verfällt und dann vielleicht in gewissen Situationen einfach nicht mehr so aufmerksam ist, wie man vielleicht in anderen Situationen ist.
Ja.
Was ja auch einfach eine Erfahrung auf der einen Seite ist, aber was ja auch gefährlich sein kann, wenn man dann zu einem Verkehrsunfall geht und vielleicht nicht mit diesem, wie du es genannt hast, Gefahrenradar rangeht, wie man zu einer Körperverletzung fahren würde, kann es ja auch schon mal wieder gefährlich werden. Finde ich auch gerade total spannend, dass du das sagst. Weil an sich müssen wir 24/7 aufmerksam sein an sich.
Genau.
Aber trotzdem schleicht sich das ja manchmal so ein, dass man dann in der Routine ist und dann zu bestimmten Einsätzen mit einem anderen Gefühl einfach hinfährt als zu anderen.
Ja, 100%ig. Und eigentlich sollte beides gar nicht so sein. Man sollte immer diese gute Balance wahren.
Voll.
Ist aber natürlich auch nicht möglich, ne? Erst recht nicht nach 10 Stunden Schicht oder was. Und dann kommt irgendwie wieder die 20. Verkehrskontrolle heute. Aber das ist natürlich auch das, was ich immer meinen Studierenden versuche, so ein bisschen einzutrichtern, dass es halt immer in jeder Situation zu irgendwas Unvorhergesehenem kommen kann.
Total.
Aber man darf nicht anfangen, wie gesagt, so abzustumpfen und überall eine Gefahr zu sehen, bei jeder Person oder bei jedem. Ich glaube, das ist zum Beispiel in der USA, also ich meine, ich war nie in der USA Polizeibeamter, ich bin da jetzt auch nicht so nah dran, aber ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel was anderes mit einem macht, ohne jetzt irgendwelche asozialen Polizisten, die scheiße arbeiten da oder einfach bösartig auf andere Menschen oder mit anderen Menschen umgehen, zu verteidigen. Aber wenn du weißt, dass jeder zum Beispiel einfach eine Knarre
natürlich überall
haben kann, ob es jetzt im Auto ist, im Handschuhfach, in der Mittelkonsole, in der Tasche oder sowas, und jede Bewegung potenziell, weil da gibt es ja auch jeden Tag hunderte Schießereien, könnte er die jetzt ziehen und auf dich richten und schießen, weil es einfach schon oft passiert ist oder du es sogar schon gesehen hast. Dann gehst du anders mit solchen Situationen um als hier, wo ich froh drum bin.
Absolut.
Und auch viele, die das behaupten, natürlich, Deutschland, ganz schlimme Situation und sowas. Hier ist das alles tatsächlich noch nicht so schlimm. Ja, es gibt hier Probleme und es gibt auch mehr Probleme. Und zum Beispiel so diese Messerthematik ist ja auf jeden Fall was, wo ich auch, sagen wir mal, sehr nah dran bin, wo ich auch definitiv eine Meinung zu habe, nämlich, dass niemand hier irgendwie mit solchen Messern rumzulaufen hat und rumlaufen müsste. Und ja, Freiheit und jeder hat das Recht, ein Messer zu haben. Ja, ist mir scheißegal.
Wofür hat er es denn?
Wofür hast du es denn mit? Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Handwerker bist oder was und auf dem Weg da zur Arbeit oder genau, irgendwie sowas. Ich meine, das ist ja immer das Ding, so, ja, warum haben sie ein riesen Messer dabei? Ich komme gerade vom Fischen, vom Angeln oder sowas.
Ja, ja.
ja, bei einem von 100 stimmt's vielleicht. Ja. Aber der kann das ja dann auch gut begründen und argumentieren und auch beweisen. Aber heutzutage hat jeder ein Messer in der Tasche.
Schrecklich.
Also in manchen Bereichen zumindest, ne? Und manchen Klientel sowieso. Aber das führt natürlich dazu, dass es auch eingesetzt wird und dass solche Sachen dann auch viel schlimmere Konsequenz haben.
Total.
Hinterher, als wenn halt keiner das dabei hat.
Wo aber auch die Weitsicht fehlt, weil das sind voll viele junge Leute. Wir haben teilweise Jungs mit 11, 12, die dann irgendwie Messer in der Bauchtasche dabei haben, die ja gar nicht absehen können. Was passiert denn jetzt, wenn ich das ziehe? Was ist denn jetzt die Konsequenz, wenn ich das vielleicht auch von einem Polizeibeamten ziehe? Mhm. Was kann denn da dann passieren?
Exakt das.
Genau.
Und dann wird hinterher wieder gesagt so, ja, aber warum hat denn die Polizei da die Waffe gezogen? War doch nur ein 14-Jähriger mit einem Messer.
Ja.
Den sollten die überwältigen können. Das Problem ist, ein 14-Jähriger mit einem Messer kann genauso gefährlich sein wie ein 40-Jähriger mit einem Messer. Ne? Also, weil Messer sind einfach saugefährlich und das dauert 2 Sekunden und du hast damit Leben ausgelöscht. Genauso andersrum wie natürlich auch mit einer Schusswaffe. Und kein Polizeibeamter will das, ne? In so eine Situation zu kommen. Wünsche ich auch
kein Polizeibeamter möchte seine Waffe auf ein Kind zielen.
100%ig, generell auf irgendwelche Personen. Ne?
Also, ja. Das ist ja schon, also gerade so Schusswaffengebrauch ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Polizeibeamten passieren kann.
Auf jeden Fall.
Das sind, also auch wenn man mit Kollegen spricht, die sowas erlebt haben, das sind ja immer krass traumatische Ereignisse für diese Person, die lange, lange Zeit begleiten. Das ist ja nichts, was man irgendjemandem wünscht oder was man selber irgendwie erleben möchte. Und solche Situationen werden halt hervorgerufen dadurch, dass man überhaupt sowas erstmal mitbringt in die Außenwelt, dass man damit überhaupt erstmal rausgeht.
Ja.
Wo ich dann auch tatsächlich die Leute auch immer frage, okay, und was möchtest du jetzt machen? Wenn jemand dich beleidigt, möchtest du den dann abstechen? Ist das das, was, warum du das dabei hast? Also was ist dein Ziel? Was ist deine Erwartungshaltung? Was denn passiert, wenn du das jetzt mitführst? Im schlimmsten Fall erstichst du da oder tötest du jemanden damit. Und dann ist dein Leben aber ja auch erstmal vorbei für die nächsten Jahre.
Ja.
Also ja, sehr, sehr schwierige Problematik. Absolut.
100%ig. Hattest du denn das Gefühl, dass du, das ist ja auch oft so ein Thema, dass du in deiner Position jetzt junge, sympathische, hübsche Frau, Polizei, dann auch immer gerade von so einem Klientel ernst genommen wurdest als Polizeibeamtin? Oder gab es da auch mal Situationen, wo du dachtest, okay, die nehmen mich jetzt nicht so ernst wie zum Beispiel irgendwelche Kollegen oder die sehen mich anders, vielleicht einfach nur aufgrund meines Aussehens, aufgrund meines Auftretens oder sowas?
Im Gegenteil. Ich fand, das war immer ein sehr, sehr großer Vorteil.
Ja?
Das war eine Sache, die ich sehr schnell gelernt habe, dass, was glaube ich auch immer noch so ein gesellschaftlicher Irrglaube ist, dass Polizei so eine Sache ist mit körperlicher Stärke und sich den ganzen Tag prügelt und Gewalt. Und das ist es ja gar nicht. Also 90% der Einsätze können dadurch ja reguliert werden oder ich würde sogar sagen 98% der Einsätze können dadurch abgearbeitet werden, dass man gut kommuniziert. Und das war eine Sache, die ich ganz schnell verstanden habe. Ich als Frau bei der Polizei habe eine andere Rolle als meine männlichen Kollegen, die nicht besser ist, die nicht schlechter ist, sondern einfach anders ist.
Absolut.
Ich werde anders wahrgenommen und ich kann ganz anders agieren in Situationen als mein männlicher Kollege. Wenn ich da eine Person habe, und das ist auch eine Sache, die man schnell lernt, diese Menschenkenntnis, wenn ich da einen Mann habe, der schnell in so einen Schwanzvergleich, kann man das sagen, in sowas reingeht und da mein männlicher Kollege jetzt rangeht, dann wird diese Situation viel schneller hochkochen, als wenn ich da hingehe und da vielleicht mit einem gewissen Charme irgendwie ihm jetzt diese Maßnahme erkläre und ihm erkläre, wie es jetzt weitergeht. Und dass man da ganz anders nochmal deeskalieren kann. Genauso andersrum, in bestimmten Situationen, wenn da ein 2-Meter-Koloss steht, den werde ich nicht umhauen. Natürlich, wir haben bestimmte Techniken und vielleicht würde es auch funktionieren, aber es ist natürlich besser, wenn da jetzt ein anderer 2-Meter-Koloss von meinen Kollegen steht. Und sich dem bewusst zu machen und dass es gar nicht der Anspruch ist, dass jede Frau die gleichen Sachen erfüllen sollte wie ein Mann oder dass unsere Rollen genau die gleichen sind, sondern dass wir damit spielen können, dass wir uns das zu Nutzen machen können, Frauen und Männer gezielt einzusetzen in bestimmten Einsatzsituationen. Ich glaube, das war so das Learning, weshalb es für mich nie ein Problem war, sondern dass ich immer gut mit diesem Klientel auch umgehen konnte, weil ich wusste, wie ich mit denen sprechen muss, damit sie mir zuhören, damit sie mich ernst nehmen. Und natürlich spreche ich mit denen ganz anders, als ich jetzt mit dem Rentner um die Ecke spreche.
Klar,
das ist eine ganz andere Konversation, aber man kann es gut regulieren und man kann gut auch als Frau sich da positionieren, finde ich. Also da hatte ich tatsächlich ich glaube, nie wäre übertrieben, aber sehr, sehr selten ein Problem mit.
Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu. Also ich muss auch sagen, es ist unglaublich wertvoll. Und genau das, was du sagst, viele, die sagen dann, oh, okay, die kann körperlich nicht vielleicht mit dem Mann mithalten. Und das ist ja auch ein Fakt grundsätzlich, dass im Durchschnitt natürlich Männer wahrscheinlich größer sind, vielleicht auch ein bisschen stärker sind als die durchschnittliche Frau. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt.
Voll.
Weil wir gehen ja nicht in den Einsatz und machen Armdrücken mit dem polizeilichen Gegenüber.
Und es ist ja auch nicht unser Ziel, uns mit irgendjemandem zu prügeln.
Genau, im besten Fall. Manchmal ist es leider nicht zu vermeiden.
Absolut,
ne?
Ja.
Manche Leute sind auch einfach lernresistent.
Also oder sie wollen es auch einfach.
Genau, oder genau. Die wollen das vielleicht auch einfach. Aber grundsätzlich war ich so oft schon so froh, dass ich einfach gute Kolleginnen an meiner Seite hatte, die, genau wie du gesagt hast, ganz anders mit denen umgehen konnten. Und man hat auch als Mann natürlich eine ganz andere Wirkung. Und oft führt es dazu, dass dann vielleicht der einzige Ausweg eben ist, körperlich zu werden.
Mhm.
Aber hast du eine Frau dabei? Also ich erzähle mal gerne so ein Beispiel. Eine meiner damaligen, als ich noch im Sauerland war, meine absoluten Lieblingskolleginnen, Dani. Und die war so eine richtig liebe, herzliche Frau. Die konnte auch gut zupacken auf jeden Fall. Aber da hatten wir eine Situation mal, häusliche Gewalt innerhalb einer Familie. Und wir kamen da rein, auch Polizei bekannt, die Familie. Man wusste schon, okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Die werden auch selber oft körperlich, auch aggressiv und sowas. Und dann ist da einer der älteren Söhne, um die 20 war der vielleicht so ungefähr. Wir kamen da rein, weil wurde irgendwie gemeldet, dass sich die da irgendwie prügeln, Familienmitglieder. Wir kamen da rein und der sieht mich, der Typ, wird sofort aggressiv, wird laut und so, was willst du hier, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf, also musste sofort zeigen hier auch, das ist einfach kulturell bedingt so ein bisschen in diesem Bereich da, in dieser Familie, dass da immer war, man muss stark sein und ich darf keine Schwäche vor anderen Männern zeigen und sowas. Das
der
war
Mann
uns
im
auch
Haus.
Bekannt. Genau, er ist der Mann im Haus und
er beschützt jetzt die Familie so ein bisschen vielleicht.
Genau,
auch.
Genau,
auch
vor der Polizei,
genau,
und sowas,
klar.
War ja Polizei bekannt oder die hatten oft mit der Polizei zu tun. Und ich war sofort so ein Feindobjekt, so ein Störobjekt auch da drin. Er wollte, dass ich weggehe und er musste auch zeigen, wie hart er ist und dass er keine Angst vor der Polizei hatte und sowas. Und ich würde schon sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht der krasseste, was solche Sachen angeht, will ich gar nicht sagen, aber ich kann schon kommunizieren und ich kann auch deeskalieren. Sollte eigentlich jeder Polizeibeamter gut können. Manche können das ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, aber ich hätte mich schon so eingeschätzt, dass ich das ganz gut hinbekomme. Gar keine Chance bei dem. Null. Dann kommt die Dani von hinten da rein und da ist ja immer so die Frage auch mit so, oh, muss man aber aufpassen und was macht der jetzt gleich und sowas und man will sich ja auch ungern trennen oder was und die Dani geht da rein, das war so in dem Zimmer, wo der halt drin gelebt hat und sagte, pass mal auf, Tobi, du gehst jetzt mal vor die Tür, also war natürlich noch offen die Tür und ich habe alles mitbekommen, aber so aus dem Sichtfeld von ihm raus quasi und ich spreche jetzt mal kurz mit dem. Dann ist sie da reingegangen. Und es war genau die Wirkung, das hat sie auch ein paar Mal sonst so gemacht, ist da reingegangen. Wirklich eine Minute später höre ich so ein Heulen. Ich mache die Tür auf, da liegt der Typ bei der Dani so im Arm.
Ja.
Sie haut, tätschelt ihm so in die Rinne, sagt so, ist schon okay, ist schon okay. Und er so am Heulen, und meine Mutter liebt mich nicht.
Ja.
Und ich wollte das ja auch nie. Und mein Bruder hat mich angegriffen und keine Ahnung was. Also
so oft,
eine krasse Wirkung. Wie das könnte ich nie, also ich will nicht absprechen, dass es nicht
würde
auch irgendein Mann
auch
vielleicht hätte hinbekommen können und keine Ahnung was. Aber das hätte der vor mir niemals gemacht, obwohl ich super ruhig und nett war und auch gar nicht aggressiv. Und da kommt eine Frau dahin und das ist sofort deeskalierend. Und die haben teilweise ein ganz anderes Fingerspitzengefühl.
Ja.
Und Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, ich will das
natürlich
nicht pauschalisieren.
Ja.
Aber da habe ich damals so gedacht, wie krass. Und Dani ist jetzt nicht die große, breite, super kräftige Dame. Aber in dem Moment dachte ich mir, wie geil ist das, so jemanden dabei zu haben. Und das könnte ich jetzt nicht, wenn ich hier 5 Leute gehabt hätte, 5 Kollegen, die alle so in meine Statur hätten, so mein Alter, da hätten wir da reingehen müssen.
Ja.
Das wäre zum Widerstand gekommen,
genau.
Wären die gefesselt und dann hätten wir den da rausgebracht.
Hätte man auch geschafft, aber halt mit einem ganz anderen Outcome und mit auch einer ganz anderen Unzufriedenheit auf allen Seiten.
Ja.
Und ich finde auch, unsere Aufgabe als Polizei ist ja auch viel mehr dieses Vermitteln.
Mhm.
Ne? Es ist ja gar nicht dieses, wir sind stärker oder wir ziehen jetzt hier irgendeine Maßnahme einfach nur durch, sondern es geht ja viel mehr um dieses Vermitteln und ja auch langfristig Lösungen finden, mit Sachen umzugehen, den Leuten zu helfen, den Leuten irgendwie Hilfsangebote zu stellen. Das ist ja, ich finde, die Polizei ist viel mehr ein sozialer Beruf als er gesellschaftlich wahrgenommen wird. Ich finde, wir sind genauso Sozialarbeiter wie
bewaffneter Sozialarbeiter, ja, könnte man sagen. Ne?
Ja, absolut. Also so verstehe ich den Job tatsächlich auch. Es ist nicht meine Aufgabe, irgendwo hinzukommen und irgendjemanden wegzuprügeln oder irgendjemanden einfach nur einzusperren oder so, sondern es ist meine Aufgabe, die Gesellschaft ja zu beschützen. Und da zählt jeder Einzelne zu. Ja. Da zählt auch der Täter zu, ja, der ja auch Rechte hat, der auch ein Recht auf ein faires Verfahren hat und all diese Sachen. Und das ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist nicht einfach nur irgendwo irgendwelche Maßnahmen stumpf durchzusetzen.
Genau, nur weil es jetzt einfach halt gemacht werden muss. Genau. Ne, oder man irgendwie ein Ziel sehr schnell erreichen möchte. Da war ich auch schon immer nicht so ein großer Freund von und dachte mir, wenn eine Maßnahme halt 5 Minuten länger dauert, aber man dafür dann vielleicht auch kommunikativ ans Ziel kommt, dann gehe ich das Risiko gerne ein. Auch das ist natürlich nicht immer möglich. Manche Lagen sind Zeitlagen, ja, und sind vielleicht ein bisschen zeitkritisch auch. Aber grundsätzlich kann man sich immer 1-2 Minuten mehr Zeit nehmen. Und wenn die dann immer noch nicht hören, nachdem man alles erklärt hat und es versucht hat, ja, dann kann man es immer noch ein bisschen anders angehen, das Ganze. Und vielleicht muss man körperlichen Zwang anwenden oder sowas. Aber bis dahin gibt es noch viele Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden können.
Ja, hocheskalieren kann man immer.
Ja, genau.
Ja.
Hundertprozentig. Und auch noch mal auf das Thema, wo Frauen vielleicht auch noch super wichtig sind und auch Dinge tun können, die halt Männer definitiv nicht tun können bei dem, ist auch zum Beispiel im Bereich, wo ich es auch viel gemerkt habe, Sexualdelikte oder sowas. Ne? Also da überhaupt denen ein Gegenüber zu bieten, den Geschädigten von so Sexualdelikten, wenn es dann eben Frauen sind. Bei Männern ist es natürlich auch was anderes, aber man muss einfach sagen, dass sehr häufig natürlich auch in unserer polizeilichen Realität Frauen die Geschädigten sind von Sexualdelikten jeglicher Art und jeglicher Qualität, sage ich jetzt mal. Und dann können die sich natürlich Frauen auch ganz anders öffnen. Und wenn ich da hingehe als Mann und kann es vielleicht gar nicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, so auf so eine Art sexuell belästigt, sexuell missbraucht worden zu sein oder sogar vergewaltigt worden zu sein in ganz schlimmen Fällen, dann kann ich der beste Polizist sein und kommunikativ super gut sein, aber ich kann der nicht das geben, was die in dem Moment braucht. Voll. Man braucht beides halt zu 100%.
Und auch das Schamgefühl, was sie dann hat, einem männlichen Kollegen gegenüber teilweise. Exakt. Wo sie dann vielleicht auch gar nicht alles erzählen möchte und wo dann auch einfach das Verfahren gefährdet wäre.
Mhm.
Voll.
Also deswegen bin ich da auch unglaublich dankbar. Mittlerweile haben wir, also ich glaube, wir sind noch nicht ganz bei 50% angekommen. Ich weiß nicht, wie das in Bremen ist. Hast du da irgendwelche Zahlen zu?
Leider nicht. Nee. Aber ich meine auch um den Dreh. Ich meine auch noch nicht 50, aber ich meine auch, es geht in die Richtung. Was ich nur schockierend finde, was ich weiß, eine Zahl bei uns im höheren Dienst sind 92% Männer.
Ja, das ist natürlich auch, also bei uns auch noch, höherer Dienst ist ja meistens, also ne, um es mal zu erklären, es gibt den mittleren Dienst, den gibt es in Bremen nicht mehr, den gibt es in NRW nicht mehr, aber in einigen Bundesländern gibt es den noch. Den kann man nach der Ausbildung quasi erreichen, das sind meistens 2 Jahre Ausbildung, dann ist man in dem mittleren Dienst. In vielen Bereichen dann diese blauen Sterne, dann gibt es die silbernen Sterne, Kommissarlaufbahn, der gehobene Dienst nach einem Bachelorstudium, was du ja auch bist, genau, dann Polizeikommissarin, ne?
Ja.
Oder bei mir dann Oberkommissar jetzt in dem Fall. Muss nochmal zu erwähnen. und dann den höheren Dienst, wo wir dann schon so Polizeiräte haben oder Direktoren oder was, die eigentlich einen Verwaltungsjob machen und Managementbereich machen. Und so lange gibt es ja auch noch gar nicht Frauen bei der Polizei, tatsächlich. Ne?
Erschreckenderweise.
Was ja auch so krass ist, also in den 80er Jahren hat das ja ungefähr angefangen. Das heißt, es können jetzt gerade erstmal die ersten Frauen, die damals angefangen haben, und da war es ja nicht, dass 50-50 eingestellt wurde wie heutzutage, sondern damals waren dann da halt irgendwie 500 Männer und 3 Frauen noch in den Jahren, die eingestellt worden sind. Und sind auf sehr viel Widerstand auch damals gestoßen, wie ich es halt von einigen auch gehört habe, von älteren Kolleginnen oder sowas.
Das merkt man auch. Also ich finde, man merkt es den Kolleginnen an, die aus so einem Jahrgang kommen oder aus diesen ersten Jahrgängen. Die sind
ein bisschen anders gepolt noch, ein bisschen anders drauf.
Sehr männlich. Ja. Das ist schon sehr krass. Das merkt man sehr, sehr doll, finde ich.
Definitiv. Also
ganz anderer Schlag.
Genau, es ist wirklich ein ganz anderer Schlag. Was ja auch nachvollziehbar ist, ne, wenn die halt bestimmte Sachen, also wenn ich da irgendwo auf der Stube damals dann noch einkaserniert oder was, das gibt's bei uns jetzt nicht mehr,
bei uns auch nicht.
Aber da irgendwie saß und ich bin da die einzige Frau in den 10 Kursen, die da halt rumhängen und muss mir das dann auch immer wieder anhören oder was, dann passe ich mich dann natürlich auch an und bin halt ein bisschen anders drauf.
Ja.
Ne, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, aber es ist einfach anders, wie man damit umgeht. Genau.
Total.
Und mittlerweile hat das ja schon sehr, sehr gut entwickelt, auf jeden Fall in dem Bereich. Und was ich zum Beispiel merke bei uns, Also, dass halt, wir haben eine, muss man leider sagen, das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, das ist öffentlich, eine recht hohe Durchfallquote, auch jetzt bei uns. Und es fliegen halt sehr viele Männer bei den Klausuren durch, deutlich mehr als Frauen. Also ich weiß auch nicht, woran das jetzt so liegt. Ich meine, das Klischee ist ja immer so, die Frauen sind alle fleißig und sowas, ne, und kriegen das gut hin, so, du bist ein gutes Beispiel. Aber die Männer sind eher faul und dafür vielleicht sportlicher oder sowas, ne? Und scheinbar ist das ein, also ist da ein bisschen was Wahres dran. Und ich glaube, das führt auf jeden Fall in Zukunft dazu oder immer mehr dazu, dass halt auch viele Frauen dann fertig werden mit dem Studium und einige Männer halt eben nicht. Weil bei denen, die durchfallen, sind halt definitiv deutlich mehr Männer dabei, weil halt der größte Durchfallgrund auch Klausuren sind. Krass. Also das Theoretische. Also klar gibt es auch mal welche, die bei den Sporttests nicht durchkommen, aber das ist eigentlich eher sehr, sehr selten. So bei uns, ne? Oder bei anderen Tests, so Schießprüfungen gibt es ja auch, die man absolvieren muss. Oder in Eingriffs- und Festnahmetechniken gibt es eine Prüfung oder sowas.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast bei euch.
Ich glaube, wir hatten eine relativ geringe Durchfallquote. Ich überlege gerade, also ich erinnere mich an einen, der durchgefallen ist durch eine Prüfung. Ich glaube sogar Englisch.
Oh Gott.
Ja, das war echt ärgerlich.
Englischprüfung?
Ja, okay, wir hatten eine Englischklausur. Das ist natürlich dann super ärgerlich, weil das natürlich auch was ist, was man jetzt vielleicht gar nicht so doll braucht oder was man auch irgendwie anders geregelt bekommt. Aber ansonsten erinnere ich mich tatsächlich gar nicht mehr so doll daran. Wir hatten viele, die sich verletzt haben und die dann halt wiederholen mussten, weil sie irgendwie die Sportprüfung nicht mitmachen konnten.
Ja, es gab so ein Jahr zurückversetzt worden
sind.
Genau,
so ein Jahr
sowas.
Zurückgegangen sind. Aber ansonsten, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das ist, da merke ich jetzt wieder, wie lange es doch eigentlich tatsächlich ist.
Ja, klar, das sind auch schon ein paar Jahre, ne? Das ist auch, wenn ich da überlege, ja, 10 Jahre, ne? Sind halt auch schon eine lange Zeit.
Ist gar nicht gestern.
Nee, überhaupt nicht. Und seitdem hat sich ja auch schon wieder sicherlich einiges verändert.
Voll. Also ich weiß, bei uns der Sporttest hat sich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, vereinfacht. Also da sind die Anforderungen, glaube ich, doch nochmal deutlich runtergeschraubt worden jetzt im Vergleich zu meinem Einstellungstest damals.
Ja, ist auch so ein bisschen, man sagt immer, Bedarf schafft Eignung, ne? Also das heißt, hast du viel Bedarf und wir haben aktuell natürlich auch viel Bedarf, auch das ist kein Geheimnis. Deswegen werden ja auch viele eingestellt. Dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass viele eingestellt werden können. Was jetzt nicht grundsätzlich bedeutet, dass die alle schlechter sind, die dann eingestellt werden, weil die gleichen, die ja vorher das geschafft hätten, die sind ja jetzt auch dabei und schaffen das ja auch.
Ja.
Ne? Aber es hat sich auf jeden Fall was verändert, auch was so die Anforderungen angeht und das Auswahlverfahren, beispielsweise Mindestgröße.
Ja, genau, ist bei uns auch. Ja.
Gibt es bei euch noch eine Mindestgröße?
Nein.
Okay, weil bei uns gibt es noch eine Mindestgröße.
Oh, okay.
Also damals war es so, Männer.
Ihr seid ja altmodisch.
Ja, das ist aber es gibt ein Aber. Also 1,67 war damals für Männer und 1,63 für Frauen, wo dann aber auch gesagt wurde, also da haben dann Männer geklagt, haben gesagt, warum können denn Frauen kleiner sein? Also wenn die 1,63 groß sein dürfen, dann müssten wir das doch auch machen mit 1,63 machen dürfen. Dann wurde gesagt, ja, stimmt.
Ja,
das
ja,
hält auch nicht stand.
Habe ich auch gerade drüber nachgedacht irgendwie.
Stimmt auch. Also lag das dann bei 1,63 für alle Geschlechter. Und dann wurde jetzt aber die Mindestgröße quasi, die immer noch besteht, ergänzt mit einem zusätzlichen Sporttest. Das heißt, wenn man einen Sporttest, also das sind mehrere Übungen, die man da machen muss, wenn man das alles besteht, dann kann man auch unterhalb der Mindestgröße eingestellt werden.
Das finde ich fair.
Oberhalb der Mindestgröße muss man den halt nicht machen dann. Unterhalb muss man halt beweisen quasi, dass man trotzdem körperlich in der Lage ist, bestimmte Dinge zu tun. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich weiß gar nicht mehr so aus dem Kopf jetzt, was das alles für Übungen sind, aber das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache und gut, dass sich halt bestimmte Dinge einfach weiterentwickeln, sinnvoll weiterentwickeln. Ne?
Total. Also bei uns war es so, dass man an so einen Basketballkorb, da wurde so ein Kärtchen rangeklebt und da musstest du halt einmal gegenhauen können, einmal gegenpatschen und dann hat es gereicht.
Ja, dann hat man zumindest eine gewisse Größe, also das wird jemand wahrscheinlich nicht machen können. Oder wenn, dann ist er körperlich so in der Lage dazu.
Genau,
ne,
hatten wir eine. Wir hatten tatsächlich eine bei mir im Jahrgang, die, ich weiß gar nicht, wie klein sie war, aber sie war sehr klein. Aber sie war ein richtiges Kraftpaket. Sie war, ich weiß gar nicht, ob sie professionelle Bodybuilderin war, aber sie war auf jeden Fall sehr sportlich unterwegs und auch super schnell und drahtig und so. Und ist auch konnte auch an den Basketballkorb patschen.
Ja, ja, wenn es funktioniert, warum nicht, ne?
Ja.
Also deswegen, bei der Polizei ist man ja oft immer so ein bisschen, ich weiß nicht, die Polizei hier schlecht reden, aber man hört es ja oft auch so intern, neue Sachen doof erstmal, ne? Und viele wollen einfach nicht so viel Änderung. Es ist natürlich auch immer einfacher, wenn Sachen schon immer funktioniert hat, ne? Der schöne Satz, oh, das haben wir schon immer so gemacht als Begründung für alles. Ja. Wo ich mir dann auch immer dachte oder auch schon mit einigen angeeckt bin, so, ja, aber wenn es halt scheiße ist, dann muss man es halt ändern. Dann war es halt schon immer scheiße.
Ja.
Und manchmal muss man natürlich auch fairerweise sagen, Dinge, die vielleicht damals gut funktioniert haben und auch genau richtig waren, die so zu machen, für die damaligen Umstände und die Zeit und so, sind halt vielleicht in einer Zeit, die sich verändert hat, auch nicht mehr zeitgemäß.
Absolut.
Ja, das ist ja auch ganz normal irgendwie. Und Polizei tut sich immer so ein bisschen schwer mit Wandel und Wechsel. Und das ist auch nicht nur negativ, glaube ich, weil Polizei muss auch so ein bisschen so ein, pathetisch gesagt, die Metapher, so ein Fels in der Brandung sein.
Ja, so eine Konstante also, der
genau,
Gesellschaft.
Exakt. Ja. Du hast es viel schöner und besser formuliert.
Weiß ich nicht. Ich fand deins auch super.
Aber ja, genau, so eine Konstante in der Gesellschaft, damit sie eben auch nicht jeden Trend mitmacht und auch nicht wie so ein Fähnchen im Wind auch zum Beispiel irgendwelche Prinzipien oder sowas über den Haufen geworfen werden, sondern etwas, worauf man sich verlassen kann.
Absolut.
Und eben auch rechtlich natürlich sich verlassen kann. Ja. Und nur weil die Gesellschaft gerade bestimmte Sachen gut findet oder nicht gut findet, weil es gibt natürlich auch nicht die Gesellschaft, das ist auch immer so ein Ding, man redet immer von der Gesellschaft, aber es gibt ja tausende kleine Bereiche in der Gesellschaft und Untergruppen und Blasen und Ideologien. Und ich fand das eigentlich immer sehr cool. Wir haben so einen Bereich, wo wir so über Moral und Ethik sprechen bei der Polizei, den wir auch in der Ausbildung halt haben. Das sind so mehrere Räume, die sind thematisch gegliedert und ein Bereich ist Diversität in der Gesellschaft. Und da ist auch sinnbildlich so ein Tisch, also da gibt es so ein großes Plakat, da ist so ein Bild drauf und da sitzen ganz viele Leute drumherum um diesen Tisch. Und da sind Leute mit verschiedener Hautfarbe, verschiedene Geschlechter, dann gibt es welche mit bunten Fingernägeln, dann gibt es welche, die halt unterschiedliche Uniformen anhaben, die verschiedene Ränge haben und sowas. Also ne, bunt gemischter Haufen Polizei. Und dann stellen wir immer die Frage, was glauben Sie denn, muss sich die Polizei an die Gesellschaft anpassen oder muss sich die Gesellschaft quasi an die Polizei anpassen. Ne? Die Polizei, eigentlich macht die Polizei ja nicht die Gesetze, aber sie setzt sie zumindest durch als Exekutive. Und dann kommt natürlich von vielen, zum Beispiel in Bezug auf sowas wie Haarfarben oder Haarlänge, dass so, natürlich muss sich die Polizei an die Gesellschaft anpassen, weil es ist ja auch so, wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt und sagt zum Beispiel, Frauen gehören jetzt auch in die Polizei, dann soll die Polizei dem natürlich auch nachgehen und sagen, ja, wir stellen jetzt auch Frauen ein. Oder wenn die dann sagen, ja, jetzt tragen halt Leute buntere Haare oder lustigere Frisuren, dann muss die Polizei das auch mitmachen, weil das ist nun mal halt auch ein Abbild der Gesellschaft und das ist ja nichts Schlimmes. Heutzutage ist es akzeptierter, früher nicht. Oder Tattoos, gutes Beispiel. Du bist auch tätowiert ne, und auch sichtbar tätowiert. Und das ist ja auch immer ein großes Thema bei der Polizei, generell auch. Und ist das erlaubt? Sieht das gut aus? Oh, alle Tätowierten sind kriminell. So, ne? Bescheuert gesagt. Natürlich ist heutzutage Tattoo auch gesellschaftsfähig geworden.
Absolut.
Grundsätzlich natürlich auch die Frage, was für Tattoos, ne? Aber
natürlich,
grundsätzlich ist es nicht mehr schlimm, tätowiert zu sein und auch sichtbar tätowiert zu sein.
War auch noch nie ein Problem im Dienst tatsächlich.
Ja, also ich kenne auch viele, die tätowiert sind. Ich bin es selber nicht, aber es war auch nie ein Problem. Ne?
Ja.
Also im Gegenteil, das hat meistens eher dazu geführt, dass man Sympathie beim Gegenüber vielleicht so
oder auch
Objekt
ins Gespräch
hat, ne?
gekommen ist.
Genau, irgendwie sowas. Was ist das denn da?
Genau,
warum haben sie das denn da oder was? Und weil ja auch viele andere tätowiert sind und man hat schon eine Gemeinsamkeit,
genau,
man kann
voll.
Darüber irgendwie sprechen oder man sieht,
alle anderen
das
Kriminell.
Sind auch Menschen. Also genau. Eben. Ja, das ist dann so ein Thema, wo wir dann immer so sprechen und alle sagen, so, ja, dann, die Polizei muss sich mitentwickeln mit der Gesellschaft. Und dann spricht man über so Themen, beispielsweise, wenn die Polizei sich immer an die Gesellschaft anpasst und zum Beispiel sagt, okay, wir brauchen jetzt mehr gesellschaftlichen Konsens im Bereich, beispielsweise so was ja immer so ein Trigger-Thema ist, wie viele Geschlechter gibt es und jetzt Transpersonen bei der Polizei oder sonst was, die hier genauso einen Platz haben und genauso gute Arbeit machen können wie jeder andere.
Absolut.
Sollte selbstverständlich sein auch,
ja.
ne? Aber natürlich müssen die da mitgehen. Und das sind natürlich Sachen, das hat auch was mit Menschenwürde zu tun und auch eine Sinnhaftigkeit, auch Frauen zum Beispiel bei der Polizei. Aber Polizei muss nicht alles mitmachen und sollte nicht alles mitmachen. Weil wenn nämlich zum Beispiel jetzt gesagt wird, okay, in irgendeinem Bundesland übernimmt jetzt vielleicht eine Partei, die das Ganze vielleicht ein bisschen anders sieht und sagt auf einmal, Frauen gehören hinter den Herd und Schwarze gehören nicht in unsere Polizei, mhm, und setzen das dann durch, dann ist das ja grundsätzlich das, was die Gesellschaft da will. Die, ja, haben die Partei da gewählt. Voll. Und die haben dann gesagt, okay, ich möchte, dass die hier die Regeln machen. Dann muss die Polizei aber genauso hier...
Wenn du sowas, solche Dystopien, ja, ist, hier aufmachst.
Ja, es ist ja leider eine Realität, ja, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Voll. Und wo die Polizei meiner Meinung nach auch eine Aufgabe hat, einfach die Verfassung zu schützen. Darauf haben wir alle einen Eid geschworen. Und auch gegen solche Menschen dann natürlich die Verfassung, ja, zu schützen und auch die Menschenrechte und die Menschen an sich zu schützen, jeden einzelnen Menschen, genau wie du es gerade gesagt hast. Und dann muss die Polizei an der Stelle sagen, nein, wir haben unsere Prinzipien und die werden genauso durchgesetzt und die bleiben auch so, egal ob jemand anderes aus seiner Ideologie heraus das gut findet oder nicht. Und dann muss man auch sagen, ist mir scheißegal, ob du Frauen toll findest oder nicht. Die Frau, die steht jetzt hier, ist meine Kollegin, die ist genauso viel wert und die ist auch gleich viel wert wie jeder andere hier und die setzt die Maßnahmen genauso durch. Das ist meine Kollegin, das ist meine Freundin, wie auch immer, das ist meine Partnerin hier im Dienst und die wird genauso respektiert, wie ich jetzt respektiert werde. Ne? Und das sind halt so Sachen, wo die Polizei dann eben trotzdem in diese Konstante bilden muss, auch wenn das, mhm, nicht allen gefällt. Und das halt in alle Richtungen so ein bisschen.
Absolut. Ne? Aber da haben wir dann ja auch immer zum Glück das Grundgesetz als Konstante.
Auf jeden Fall.
Auf das wir uns berufen können in solchen Momenten. Voll.
Das sehen halt nur nicht alle so, ne? Oder manche, die, ja, verleugnen das irgendwie und wollen dann vielleicht irgendwelche Leute so ein bisschen in eine andere Richtung drehen oder sowas. Aber ja, Gott sei Dank haben wir ja die Polizei, meiner Meinung nach, die solche Sachen dann eben durchsetzen kann. Ne? Das ist zumindest so ein großer Wunsch, glaube ich, auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, dass sie genau dafür zur Polizei gegangen sind, um halt auch solche Grundwerte, Grundrechte und die Verfassung zu verteidigen.
Absolut, ja. Und so sollte es ja auch sein.
Auf jeden, ja, Fall. Aber um die Polizei da meinen Schutz zu nehmen, weil ja auch viele oft sagen, wäre nicht so, oder, ne?
Kenne ich tatsächlich keinen.
Ich merke es auch mehr so auf Social Media, ja, sag ich mal, oder absolut, sowas, dass dann oft sowas halt rausgehauen wird.
Ich, ja, nee, also persönlich, ich wollte gerade sagen, ich kenne keinen, ja, Kollegen,
ach so,
der,
ja,
irgendwie solche Bemerkungen in so eine Richtung, ja, machen würde, tatsächlich.
Geht mir genauso. Kann ich nur so bestätigen. Aber man liest es halt oft so von anderen Leuten,
klar,
die das,
das auf
diese
jeden
Anschuldigung
Fall.
Das halt
irgendwie sehe ich raushauen. Selber bei mir in meinen Kommentaren auch sehr, ja, sehr viel. Sehr viel. Und ich finde es aber auch gut. Also ich freue mich auch, also das hört sich jetzt sehr paradox an, aber ich finde diese Kommentare an sich auch gut, weil das, ich hatte es mal in einem Video auch gesagt, es zeigt ja auch, dass unserer Gesellschaft es nicht egal ist, was die Polizei macht, sondern dass da kritisch geguckt wird, was machen die eigentlich, wie, ja, verhalten die sich eigentlich, und es ist ja ein super wichtiger Teil, wäre der Gesellschaft jetzt alles egal, was die Polizei macht, fände ich es viel alarmierender. Das heißt, dass wir da so eine gesellschaftliche Kontrolle haben, dass die Gesellschaft hinguckt, finde ich mega gut. Und dass da auch diese Kritik kommt, finde ich auch spannend. Weil dann, das ist wieder für uns ein Punkt zu sagen, okay, aber woher kommt das? Wir sagen jetzt, wir kennen keinen Kollegen, der solche Aussagen überhaupt tätigen würde. Aber es gibt
irgendwelche,
ja,
gibt es offensichtlich.
Genau, es kommt ja von, ja, irgendwo. Das denken sich die Leute ja nicht aus. Es wird ja von irgendwo kommen. Und da können wir dann ja wieder hingucken und sagen, okay, es gibt dieses Problem also doch noch. Wo kommt es her? Wo ist es? Was können wir dagegen tun? Also finde ich es auch immer einen ganz tollen Spiegel eigentlich. Wäre natürlich schön, wenn es so ein bisschen mit mehr Konsistenz wäre oder so ein bisschen mit mehr Substanz, mhm, wäre. Aber finde ich immer spannend. Also ja, finde ich eigentlich auch so ein bisschen wünschenswert, dass die Gesellschaft da immer kritisch guckt, was überhaupt passiert, was die Polizei macht, was die Regierung macht, was die Politik macht. Finde ich sehr, sehr spannend.
Stimme ich dir 100% zu. Also genau die Gespräche habe ich auch schon geführt und auch in Bezug auf zum Beispiel spezielle Einsätze oder sowas. Wenn Schusswaffengebrauch beispielsweise, mhm, durch Polizei passiert, dann ist das nicht nur standardmäßig und normal, dass sowas untersucht wird, ja, sondern es ist absolut wichtig in einer demokratischen Gesellschaft, so wie in der wir eben leben, dass sowas natürlich überprüft wird. Natürlich auch, dass wenn dann überprüft wird, dass es alles rechtmäßig war, so tragisch das natürlich auch ist, dass die Polizisten auch geschützt werden dann, mhm, weil sie eben ihre Arbeit gemacht haben. Aber auf der anderen Seite auch, gibt es welche, die nicht rechtmäßig gearbeitet haben und wo irgendwie Scheiße passiert ist, aus welchen Gründen auch immer,
ja,
dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden. Absolut. Weil sonst kann das Ganze nicht mehr funktionieren, von beiden Seiten.
Ja.
Ne? Das, ja, ist absolut wichtig. Und ich bin auch froh, in so einem Land zu leben, wo das grundsätzlich auch der Fall ist. Und dadurch fühle ich mich ja auch sicherer. Also ja. Ich möchte, dass halt so ein Bewusstsein in der Gesellschaft herrscht, dass die Polizei nicht alles machen kann, weil es gibt genug andere Länder, in denen das leider der Fall ist und in denen möchte ich nicht gerne leben. Weil absolut, da würde ich mich ja nicht mehr sicher fühlen.
Und auch so ein Kommentar, was oft auf Social Media dann irgendwie rausgehauen wird, so ja, bei der Polizei, Polizisten sind ja immer unschuldig und solche Sachen. Mhm. Und was ich auch erschreckend finde, weil wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, dass ja eigentlich die Polizei sehr hart ist bei sowas, dass die Polizei sehr hart eingreift, ja, wenn es zu Straftaten innerhalb der Behörde kommt, ob das irgendwie rassistische Äußerungen sind, Beleidigungen sind, dass da sehr hart eingegriffen wird. Und dann ist es natürlich immer schade, von außen dieses Feedback zu bekommen, ja, ihr schützt euch doch alle gegenseitig und ihr seid ja eh immer unschuldig. Und gerade, also auch da ist wieder so mein Anspruch an meine Arbeit, dass ich niemals einen Kollegen unrechtmäßig schützen würde. Mhm. Das ist für mich gar keine Frage. Das wird nicht passieren, weil dann, wenn die Polizei so anfangen würde, dann würde ja
die ganze Sinnhaftigkeit davon irgendwie in Frage gestellt. Ne?
Absolut. So funktioniert es halt nicht. Ja.
Ja, 100%. Ja, super spannendes Thema. Jetzt haben wir ja schon auf jeden Fall richtig lange gequatscht.
Wie lange haben wir diesmal gequatscht?
1,5 Stunden.
Alter, wann war das denn? Das kam mir vor wie 30 ja, Minuten.
Es ist wirklich unglaublich. Das geht so schnell vorbei. Scheiße, ey.
Ist auch schon fast 11 Uhr.
Ja, deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall hier beenden oder ins Ende einsteigen.
Krass, krass, krass.
Ja, super spannendes Thema und auch ein super wichtiges Thema. Ich glaube, da müssen wir irgendwann später noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht bei einer weiteren Folge oder sowas.
Gerne.
Ne? Wir haben uns offensichtlich ja viel zu erzählen. Deswegen kann man das sicherlich auch noch mal wiederholen. Und es wird trotzdem nicht langweilig. Jetzt haben wir aber schon so viel gequatscht, dass ich dich noch mal fragen möchte, was sind denn so deine zukünftigen Pläne erstmal? Ich meine, wir haben ja gerade schon gehört, du machst schon sehr, sehr viel aktuell. Aber es gibt sicherlich ja noch andere Sachen, die du auch noch machen möchtest oder irgendwelche ja, Ziele, die du noch hast in dem Bereich.
Also das erste Ziel, was jetzt noch ansteht, das nächste große, ist auf jeden Fall das Staatsexamen, dass ich da zum Abschluss komme mit dem Studium. Großes Ziel ist auch nochmal Projekte im Bereich Social Media umzusetzen, einfach noch mehr Menschen helfen zu können, weil es ist halt, mir wird halt jeden Tag vor Augen geführt, dass es einfach Sachen gibt, wo andere Menschen Probleme haben, wo ich keine habe und da einfach diese Lücke schließen zu können und den Leuten irgendwie Wissen mitgeben zu können und das nochmal verbessern zu können. Wir arbeiten jetzt gerade auch an einer ganz großartigen Coaching-Strategie, wo man vielleicht nochmal mit einzelnen Personen einfach noch intensiver rangehen kann und gucken kann, wie kann man einfach das Leben besser strukturieren in allen möglichen Bereichen, was dann ja auch Auswirkungen auf alle möglichen Bereiche haben wird.
Also so Life-Coach-mäßig, also alle Aspekte des Lebens irgendwie
absolut,
betreffend.
Genau. Ja. Und da einfach mal reinzugehen und zu gucken, wie kann man das besser gestalten, wie kann man da auch einfach mehr Zufriedenheit dann mit reinbringen. Das sind so große Ziele, die ich jetzt habe. Also einfach versuchen, es hört sich jetzt total, also ist ja total klischeehaft an vielleicht auch, aber einfach so vielen Menschen helfen zu können wie möglich, also so viele Menschen erreichen zu können wie möglich und das Staatsexamen.
Ja. Das ist ja einmal was für andere, aber auch was für sich
voll.
Selbst. Ne?
Ja,
klar.
Genau,
aber das
sind so die zwei großen Ziele, die ich jetzt habe. Genau.
Cool. Und irgendwelche speziellen Projekte noch, über die du überhaupt reden darfst?
Tatsächlich fange ich jetzt nächsten Monat ein Projekt mit einer Fernsehproduktionsfirma an.
Cool.
Was man auf RTL irgendwann sehen kann, was sehr, sehr spannend ist für mich, weil es das erste Mal vor einer Fernsehkamera für mich sein wird, was ja doch ein bisschen anders ist als mit meinem Smartphone bei mir
absolut,
zu Hause.
Ja.
Da bin ich richtig gespannt drauf und auch ein sehr, sehr spannendes Format. Es ist so geht in so eine Reportage-Richtung, was ich natürlich total toll finde, weil ich liebe es zu recherchieren, ich liebe es wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich werde tatsächlich, wenn es so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, auch die Recherche da übernehmen und die Redaktion übernehmen.
Cool. Glückwunsch.
Und Dankeschön. Das ist auf jeden Fall so ein Projekt, wo ich mich total drauf freue. Wo ich, ja.
Mega. Das klingt auch super spannend.
Glaube ich auch.
Das ist auch wieder dieser Bereich, wo man einfach so viele Sachen neu kennenlernt, mit denen man noch nie so zu tun hatte und wo man wieder auch wirklich neue Dinge lernt, ne? Über sich selber oder auch wie Sachen funktionieren oder sowas. Das finde ich auch immer total spannend.
Und auch wieder eine Sache, die ich vor einem Jahr niemals gedacht hätte.
Ja.
Hättest du mir das vor einem Jahr erzählt, als ich da auf dem Streifenwagen saß, dass ich irgendwann vor einer Fernsehkamera stehe, das hätte ich nicht geglaubt. Also das, und das sind halt auch so Entwicklungen, die mich dann dazu gebracht haben, doch die Beurlaubung nochmal zu verlängern, weil es halt einfach gerade so viele spannende Sachen gibt, die gerade passieren, die ich erleben darf, wofür ich auch mega dankbar bin, einfach diese Chance jetzt gerade zu haben. Und ja, wie gesagt, Polizei läuft nicht weg, aber irgendwann.
Stimmt schon. Die Sachen erstmal, die man jetzt hat, nutzen mitnehmen, und ja, mitnehmen.
Voll.
Und man kann sich immer noch entscheiden, das andere irgendwann nochmal weiter fortzuführen.
Genau, ne? Das denke ich auch. Aber die Chancen, die jetzt gerade halt da sind, wer weiß, wann die wiederkommen.
Ja. Kann man die Beurlaubung eigentlich quasi unendlich lange machen? Also muss man sich dann immer neu dafür entscheiden? Oder wie läuft das eigentlich ab?
Man kann sich insgesamt 6 Jahre beurlauben lassen.
Okay.
Also das ist ja dieser Urlaub ohne Dienstbezüge, das ist bis zu 6 Jahre möglich. Ich habe jetzt mein erstes fast rum im Dezember, oder im Dezember habe ich es rum und habe dann ja noch ein weiteres. Und ich werde ja auf jeden Fall auch noch mal 2 weitere brauchen für mein Referendariat.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass ich das alles in der Zeit schaffe. Und
also wer, wenn nicht du, ne?
Ich hoffe. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, dann sehe ich das schon kommen.
Cool. Nochmal, noch gar nicht erwähnt bisher, aber wenn man jetzt deine ganzen Tipps sich mal anhören möchte oder dich einfach mal verfolgen möchte, was du so im Leben machst, was dein neuer Hund macht, die süße Emma beispielsweise.
Heute Morgen hat sie in meinen Koffer gepinkelt.
Oh, ja, cool. Genau solche Sachen, das ist das, was wir sehen wollen. Wenn man das denn sehen möchte, wo findet man dich denn überall?
Auf Instagram und TikTok und YouTube unter dem Namen Lenas Logik. Alles zusammengeschrieben. Und da findet man mich dann.
Sehr gut. Ist auch das Erste, was oben aufploppt, habe ich auch schon ausprobiert.
Sehr schön.
Ja.
Da freue ich mich.
Es ist einfach zu finden. Lenas Logik. Genau. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Jetzt hast du natürlich, wie es sich auch gebührend gehört, für dich Werbung machen können. Und ich kann selber nur sagen, es lohnt sich. Guckt euch Lena an, eine super sympathische, liebe junge Frau. Und die hat auch wirklich gute Tipps zu bieten. Das muss ich sagen. Ich kann mir davon definitiv einige Scheiben abschneiden. Oder ich sollte mir davon einige Scheiben abschneiden. Das könnte ich gut gebrauchen als fauler Podcaster. aber jetzt kommen auch mal wieder ein paar mehr Folgen nacheinander. Kann ich auch jetzt sagen. Ich habe schon ein paar auf Halde. Und ja, wenn ihr dann schon mal dabei seid, bei Lena vorbeizuschauen, dann schaut doch auch mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Also egal, ob auf Instagram, auch TikTok, YouTube, mittlerweile auch mit ein paar tatsächlich Videos, die jetzt nichts mit dem Podcast zu tun haben, aber mit Polizei oder auch Facebook.
Sehr spannendes, ne? Format, ja.
Für die Boomer, Facebook noch, ne? Gibt's noch?
Ich meine eigentlich deinen YouTube-Kanal, nicht den,
aber ja.
Facebook.
Danke, auf jeden Fall. Also macht mir auch sehr viel Spaß, dann auch mal so als Videoformat vielleicht das ein oder andere zu machen. Schaut da vorbei, da findet ihr mich überall unter Tatwort Podcast und dann natürlich im besten Fall auch abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst von dem Podcast oder auch keine weiteren Videos mehr auf YouTube beispielsweise oder auch Reels, weil da kann ich auch noch andere Leute, die sich für das Thema interessieren, informieren, verschiedene kleine Themenbereiche über Kriminalistik, Kriminologie, jetzt zum Beispiel ein neues Reel über Fingerabdrücke hochgeladen. Bestimmt was Interessantes für den einen oder die andere dabei. Und lasst mir auch gerne Feedback zu den einzelnen Folgen da, irgendwelche Bewertungen oder schreibt mir auch weitere Themen oder Gastvorschläge. Und ihr könnt natürlich aber auch einfach nur liken, teilen und etwas Liebe dalassen. Und zwar sowohl bei mir als auch bei Lena. Kann ich nur drum bitten. Ansonsten vielen Dank nochmal.
Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte.
War ein sehr schönes Gespräch.
Fand ich auch.
Sehr sympathisch, hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch, auf jeden Fall.
Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.